Preis dem Herrn. Alles seid hübsch ausgeschlafen, fit, gepudert, angemacht. Oh, ihr seid wirklich gut in Form. Lasst uns aufstehen und lasst uns Gott loben und preisen. Halleluja, halleluja. Gott ist gut. Er ist ein wunderbarer Vater. Wir preisen ihn. Mein Gott, du bist ein wunderbarer Gott, ein herrlicher Gott, ein prächtiger Gott. Halleluja, halleluja. Wir preisen dich. Wir rühmen dich. Heute Morgen, wir sind zusammengekommen zum Lob Gottes. Da hast du ein Gedicht. Er ist der Herr aller Herren, König aller Könige. Da ist die Majestät, die alles unter Kontrolle hat. Wir wollen den Herrn preisen. Ein Gedicht, das du hier vorlesen kannst.
Wie wäre ein Leben ohne dich, o Herr, ohne Hoffnung und Frieden, so kalt und leer? Es gäbe für uns keine Seligkeit, nur einen endlosen Weg, kein Steg weit und breit. Das Leid würde uns umfangen wie ein tiefes Meer, nur Kummer und Sorgen wären um uns her. Unser Gang wäre schwer und stickig die Luft, der Abgrund tief zwischen Gott eine Kluft. Gibt es einen Ausweg aus dem Dämmerlicht, wenn die Seele verloren das Herz zerbricht? Es führt eine Brücke zur ewigen Ruhe. O blicke auf Jesus, er verklärt dich im Nu. Du brauchst nur zu wollen, ach bete ihn an. Nimm hin den Becher, ehe die Gnade vertan. Schau nicht so ängstlich, er kennt deine Not. Schon leuchtet in der Ferne das Morgenrot. Noch steht Jesus an deiner Tür, er winkt und ruft. Komm her zu mir, o glaube an ihn und halte still, hör auf sein Wort und tu, was er will.
Amen. Und dann kommst du an ans Ziel. Halleluja. Wir singen weiter und preisen Gott. Ist irgendjemand da, der einfach im Gebet sagen möchte, Jesus, ich liebe dich. Jesus, du bist mir wertvoller als Gold und Silber. Du bist mein Ein und Alles. Komm schnell nach vorne und sag es hier übers Mikrofon einfach. Laut hinaus, Jesus, ja, ich liebe dich. Du bist mein Gott, mein Herr, meine Stärke, meine Kraft, mein Leben. Halleluja, wer macht den Anfang?
Lieber Vater, ich danke dir für deinen Sohn Jesus und ich liebe dich für deine unendliche Liebe, die du ausgegossen hast durch deinen Geist in unsere Herzen. Und ich liebe dich unendlich. Zuerst hast du mich geliebt. Mit deiner selben Liebe kann ich jetzt auch die andere lieben. Und ich liebe dich.
Ja, Jesus, du hast mich zuerst geliebt. Du hast mich gerufen, wo ich noch gar nichts ahnte. Und ich kann nur mit meiner erbärmlichen kleinen Liebe dir zurückgeben, indem ich versuche, dir zu dienen. Danke.
Jesus, ich liebe dich und ich danke dir einfach für meine Heilung. Amen. Amen. Danke,
Herr. Jesus, ich danke dir für deine Gnade. Du gibst uns nicht auf, Herr, in aller Lage. Ich danke dir für deine Güte. Amen.
Vater, du hast die gute Werke bei mir angefangen. Du bist treu, auch das bis Ende zu bringen. Dafür danke ich dir und ich liebe dich. In Jesu Namen. Amen.
Lieber Heiland, du bist wirklich die Liebe. Du bist alles, was wir brauchen. Du gibst die Antwort auf jede Frage und du lässt einen nicht allein. Wenn alle dich verlassen, wenn deine ganze Verwandtschaft sagt, nein, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, Herr, dann bist du da und du stärkst und du stützt und du gibst Freude ins Herz. Und ich will dir danken, Jesus, dass die Liebe unermesslich ist und dass wir immer, immer, wenn wir uns dir ganz hingeben, eine Antwort bekommen. Ich danke dir, Herr. Amen.
Ich habe viele Schwierigkeiten erlebt in meinem Leben, seitdem ich Jesus Christus kennengelernt habe. Ich bin bei Baptisten getauft und ich habe die Bibel. Ja, ich lebe den Jesus. Eine, wo ich Schwierigkeiten gehabt, dieses Wort hat mir immer geholfen. Ruf mich am Not der Tag, ich will dich erretten, dann sollst du mich preisen. Durch dieses Wort bin ich zu dem lieben Gott gegangen, weil er hat in seinem Wort gesprochen, dann habe ich ihm meine Schwierigkeiten überwunden. das hat mir Kraft gegeben. Durch, ich glaube an dieses Wort, ruf mich am Lotte Tag, ich will dich erretten, dann sollst du mich preisen.
Amen.
Jesus, ich liebe dich und ich danke dir, Jesus, dass mich nichts von deiner Liebe trennen kann und niemand aus deiner Hand reißen kann.
Amen. Preis Gott. Wir singen nochmals, vielleicht Herr, ich liebe dich, oder hast du ein anderes? Du liebst Jesus, oder? Amen. Mit ganzer Seele, mit ganzem Gemüt und alles, was in dir ist. Ich möchte heute zwei Bekanntmachungen weitergeben oder beziehungsweise weitergeben lassen. Kerstin war so lieb und so nett, nachdem sie ihre Tournee vorbei oder absolviert hatte und die erfolgreich war und sie Gott gedient haben. Sie will uns im Singen ein bisschen helfen. Und draußen steht schon eine ganze Weile angeschlagen, wer möchte im Chor mitsingen. Kerstin, kommst du und stellst so ein bisschen dein Chorprojekt vor, denn wir sind ja sing- und sangfreudige Gemeinde und ich möchte einfach alle animieren, nicht nur, dass ein paar Leute vorne singen, sondern wer einfach singen möchte, jung und alt, ist herzlich eingeladen. Und Kerstin kennt sich ein bisschen mit dem Singen aus und Gott wird dich segnen.
Ja, ich weiß auch, dass ihr alle gerne singt, das habe ich schon erfahren und in meinem Herzen ist der Wunsch entstanden, hier in der Gemeinde einen richtigen Chor zu gründen, der nicht nur zu bestimmten Anlässen, sondern eben immer probt, also dass wir fortwährend proben, aber nicht übertrieben, sondern in der Ruhe Gottes natürlich. Und je nachdem, wie sich das entwickelt, das weiß ich jetzt auch noch nicht so genau, weil das an uns allen liegt. Genau wie ich allein auch den Chor nicht machen kann, sondern ich benötige meine Brüder und Schwestern. Und es wäre einfach schön, wenn sich das so fügen würde, dass wir einen Chor haben und einfach gerne singen und den Herrn loben und preisen.
Dankeschön. Und ich möchte einfach ermutigen, meldet euch, sie hat so Zettel vorbereitet, dass ihr eintragt, eure Namen, Adresse und so weiter, und dass man einen Termin dann findet, wo man üben kann und gut üben kann. Und ihr könnt ein Segen sein. Ihr singt nicht nur dann zu Weihnachten, das hast du ja schon mal gemacht, oder im Weihnachtschor oder Osternchor. Nein, ich möchte auch sogar Möglichkeit anbieten und sagen, wir können mal im Altersheim singen. Dieser Chor könnte dann woanders singen. Also nicht nur, dass sie in der Gemeinde singen, da singen wir schon genug. Aber wir möchten den Gesang, den man nachher geübt hat, auch woanders vortragen.
Und die Zettel liegen hinten und es ist nicht verbindlich, selbst wenn man sich einträgt mit der E-Mail-Adresse und der Telefonnummer, man entscheidet sich dann doch anders, also da ist es auch nicht so schlimm, ja? Gut, also Dankeschön.
Also fangt an und macht mit, ich möchte euch Mut machen. Eine singende Gemeinde und es gibt viele Möglichkeiten, wo man das vortragen kann, auch mal jemanden besuchen, eine andere Gemeinde besuchen und in einer anderen Gemeinde vorsingen. Also es gibt viele Möglichkeiten und wir möchten diese Möglichkeiten ausschöpfen. Und ich denke, dass Kerstin und Christian, dass ihr zusammen da macht. Christian muss natürlich in die Schweiz wieder zurück und dort arbeiten, aber dass die beide zusammen doch was Professionelles, was Gutes zustande bringen. Heidi, du gibst jetzt noch den Frauentag bekannt und ich möchte euch zum Frauentag einladen oder Frauenbrunch. Das wird also eine ganz starke Sache sein und ich kündige jetzt schon an, ich habe mit Peter und mit ein paar anderen Brüdern schon gesprochen, wir werden dann als Alternative für die Männleins auch was machen. Männertag.
Aber nicht gleichzeitig. Ja, jetzt kommen zuerst mal wir. Alle, die schon mal da waren beim Frauenbrunch, die wissen, dass es eine schöne Atmosphäre ist. Schon allein das, weil die Anbetung so sanft und so lieblich ist, wenn Frauen zusammen den Herrn anbeten. Und wir werden diesen Samstag einen Frauenbrunch haben, also den kommenden Samstag jetzt um 11 Uhr bis circa 14 Uhr. Und ich möchte alle Frauen, die da kommen, die zur Gemeinde gehören, bitten, ein bisschen früher zu kommen, dass wir noch ein bisschen alles schön hinrichten und ein bisschen Atmosphäre da reinbringen. Und ich lade euch alle ein, ein bisschen was mitzubringen, und zwar Fingerfood und Brötchenbelag. Brötchen bringe ich meistens mit, so dass schon da ist. Und Monika Morell wird in der Küche mit denen, die schon da sind, den Kaffee kochen und was wir so brauchen. Und wir werden hier klein an Tische sitzen, damit wir mal was anderes haben. Und ich lade ganz herzlich alle Frauen ein. Die sind ganz, ganz herzlich willkommen. Es ist mal was Besonderes, weil Frauen, wenn sie ihre Probleme erzählen, die reden ganz anders, wenn die Männer nicht da sind. Ja. Und deswegen ist das mal gut, dass mal die Frauen für sich alleine sind. Ja.
Und wir Männer werden auch unsere Probleme besprechen ohne die Frauen. Okay, dann möchte ich euch ganz herzlich einladen. Unsere Schwester hat so schöne, hübsche Frauenkleider. Und ich denke, das gehört auch dazu, wenn du irgendwie ein Kleid brauchst. Wir haben aus Boutique, jemand hat gespendet und das ist wirklich wertvoll. Das sind ein paar tausend oder fast 10.000 Euro wert, die ganzen Kleider. Also wenn eine Schwester da ist, die Boutique ist geöffnet. Freitagabend vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst und Samstag vor Gottesdienst, nach Gottesdienst und sonntags nur, wenn die Kinder fertig sind. Und jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt essen, ja, und hier heute Mittagessen haben, können die auch dann ihre Kleider anprobieren. Ich möchte eine schöne Gemeinde haben, so Boutique-Gemeinde, die Schwestern. Okay, in aller Liebe, ihr versteht es. Dann möchte ich noch vorankündigen, ich bin im Fasten, also ich halt meine Fastenzeit und bin im Fasten. Und ich möchte euch einladen, vom 15. bis zum 22. Februar. Gott hat mir so gezeigt, wenn ich dann fertig bin nach 40 Tagen Fasten, dann möchte ich Heilungsgottesdienst machen und als Abschluss so von meinem Gebet und meinem Gebetsanliegen. So ich möchte euch bitten, ladet jetzt schon Leute ein für 15. bis 22. Februar. Da wollen wir eine ganz starke Zeit haben in der Gegenwart Gottes. Wer mitfasten möchte, darf gerne tun. Also mitfasten, es baut die Gemeinde auf, baut dich persönlich auf und es ermutigt einen und den anderen. Denn durch Fasten und Gebet bewegt Gottes Arm, wird Gottes Arm bewegt. Wir können Gott nicht zwingen zu handeln, aber wir können bitten. Wir können mit Fasten unterstreichen, Herr, es liegt mir sehr daran, dass Menschen in dieser letzten Zeit, in den letzten Tagen gerettet werden, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen Hilfe bekommen, dass Menschen ermutigt werden und Menschen werden ermutigt. Also ich bin verblüfft, wie Gott unsere Dienste benutzt weltweit. Nicht nur hier jetzt für uns im kleinen Kreis in der Gemeinde, sondern weltweit. Leute rufen von Chile an, das Südamerika, da ist ein Geschäftsmann, der fährt, muss sehr viel unterwegs sein, der ladet die Predigten runter und er sagt, wissen Sie, ich bin kein richtiger Christ. Aber durch das Hören Ihrer Predigten bin ich gläubig geworden und die Leute staunen, wie sich in meinem Leben so vieles verändert hat. Von überall, also selbst aus der Schweiz Leute überweisen Spenden, weil sie gesegnet sind. Das ist ein Feedback. Also überall. Also wir sehen, also Gott ist auf dem Plan und wir möchten einfach ein Segen sein und noch mehr verstärkt Segen sein, als wir bisher sind. Also wir möchten uns Gott öffnen. So, wir singen noch einen Chorus und wir nehmen unsere Gaben auf, unser Morgenopfer, vielleicht noch für die Spendenbescheinigung brauchen. Wir werden nächsten Sonntag, so Gott will und wir lieben, euch die Spendenbescheinigungen aushändigen. Bis dann sind sie gedruckt und alles zusammengestellt. So, wer welche braucht, wer nicht braucht. Wir werden eigentlich ausdrucken, aber du musst es dann nicht annehmen. Das ist nur für manche, die möchten noch einmal vom Finanzamt das wegholen, was das Finanzamt ihnen irgendwie geklaut hat. Okay. Und das ist eine Möglichkeit, aber manchmal geht es und nützt es was, manchmal nützt es nichts. Also ist egal, aber wer haben möchte, Rentner wollen wahrscheinlich nicht. Aber wir machen es für alle und wer es braucht, der sagt es und wer es nicht braucht, den behandeln wir dann auch dementsprechend, dass wir einfach das wieder zu den Akten zurücklegen. Wir stehen auf und preisen Gott. Sag, Gott ist gut zu dir. Und wünsche ihm Gottes Segen und die Kinder gehen in die Kinderstunde. Gott ist sehr gut zu dir. Preis Gott. Mein Thema heute Morgen ist, bei Gott bist du in guten Händen. Ja, mein Thema ist heute, bei Gott bist du in guten Händen. Gut umsorgt, gut umgeben, gut bewahrt. Ich möchte euch auch jetzt einladen, noch zu den Gottesdiensten, die diese Woche anstehen. So, wir wollen einfach Gottes Wort hören. Mir fällt, während ich hier vorne stand mit der Chorarbeit, weißt du, ich möchte auch ermutigen, Leute, die nicht zu unseren Gottesdiensten kommen, aber gerne singen möchten. Auch die möchte ich ganz herzlich einladen. Leute, die gar nicht einmal zu unseren Gottesdiensten kommen, die sollen mit eingeladen werden. Wenn du jemanden kennst aus deinem Nachbarschaft, Freundeskreis und so weiter, du singst gerne, komm zum Singen. Also wir wollen nicht die Leute bekehren, aber wir wollen die Leute durch den Gesang kommen, die selber zu Jesus. Da musst du gar nicht darüber sorgen. Aber Nachbarn, Freunde, Bekannte, so aus Verwandte sogar, wenn jemand gerne singt, bring's mit. Bring es mit und sag, wir singen und dann, wenn der Gesangsstunde zu Ende ist, kannst du nach Hause gehen. Aber weißt du, die werden hier bleiben. Da habe ich keine Sorge. Wo man singt, da lass dich fröhlich nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Und wir wollen eine fröhliche Gemeinde sein und einfach singen. Ermutige die Leute aus deinem Bekanntenkreis, komm, sing mit. Komm, sing mit. Und das andere kommt dann alles von selber. Also ich bin nicht so fanatisch, dass ich die Leute unbedingt bekehren muss. Die Leute bekehren sich vom Heiligen Geist und nicht von mir und nicht durch mich. Das ist mir so wichtig. Vom Herrn bekehren Sie sich. Nur nebenbei, ich lade dich ein zu den Gottesdiensten. Meine Frau hat schon was bekannt gegeben. Frauentag von 11 Uhr jetzt am Samstag bis etwa 14 Uhr. Aber ich habe abends auch noch was zu sagen. Ich denke, ihr werdet mich nicht in den Stich lassen. So, und ich möchte euch für Samstag einladen. Das Thema ist: Gott stärkt dich in Zeiten der Not. Und Gott hat mir diese Tage gezeigt, ich muss Leute ermutigen. Die Leute brauchen Ermutigung. Es gibt so viel Entmutigung in dieser Welt, so viel Depressives, so viel Dunkles und Finsteres. Leute brauchen Ermutigung. Dann möchte ich euch einladen für Mittwoch. Mittwoch habe ich ein ganz interessantes Thema. Am Dienstag wird Obama eingeschworen und tritt dann sein Amt an. Und manche Leute fragen mich und haben mir geschrieben, und das ist eigentlich die Reaktion darauf, da halte ich diese Predigt: Fürchte dich nicht vor dem Antichristen. Ist Obama der Antichrist? Ist er vielleicht der Vorläufer womöglich und so weiter, was so alles passiert, dieses Auftreten und so Superstar und was so alles in den Medien über ihn gesagt wird. Gott hat mir ein paar Dinge über den Antichristen gezeigt. Mir hat jemand sogar aus Süddeutschland geschickt: Bruder, wenn du über den Antichristen predigst, benutze dieses und dieses Material. Ich habe es durchgelesen, aber ich habe alles auf beiseite gelegt. Gott hat mir ganz anderes Material gezeigt und gegeben. So, und ich möchte dieses ganz andere Material, das Gott mir offenbart hat, allein im Gebet und nicht durch irgendwelches anderes Material, was schon sowieso andere vorgekaut haben, durchgearbeitet haben. Du wirst Dinge hören, die du vielleicht über den Antichristen vielleicht noch nie gehört hast. Fürchte dich nicht vor dem Antichristen. Das ist meine Botschaft. Du musst keine Angst haben vor den Antichristen. Der ist nicht für dich da. Der ist für die, die ja nicht an Gott glauben. So, das ist meine Botschaft schon im kleinen Rahmen. Ich möchte auf den Büchertisch hinweisen, wir haben leider nicht mehr dieses Buch da. Also die ganzen verrückten Endzeitwarnungen, Visionen und so weiter. Sobald das Buch ist da, wir weisen nochmals darauf hin. Es ist so wichtig, dass wir ein solides Bild haben über die Endzeit. Was kommt auf uns zu? Jesus kommt auf uns zu. Der Herr kommt auf uns zu. Der Himmel kommt auf uns zu. Die Herrlichkeit kommt auf uns zu. So was kommt auf uns zu. Aber in diesem Buch hat ein jüdischer Verfasser, ein jüdischer Schriftsteller, also auch Buchautor, der hat es von seiner Sicht, was auch Israel ist ein Thema, der Antichrist ist dort ein Thema. Dann die Trübsalzeit ist ein Thema, Entrückung ist ein Thema. Also die ganzen verrückten Bilder von der Entrückung, dass plötzlich Körper in den Himmel schweben und verschwinden und nicht mehr zu sehen sind und so weiter. Und dass Katastrophen sind, Flugzeuge ohne Piloten und Schiffe ohne Kapitäne. Gott ist kein Chaosgott. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und du bekommst ein ganz solides Bild hier, vermittelst es für Bibelforscher, sehr wichtig. Heute Morgen, also ist mein Thema: Bei Gott bist du in guten Händen, bist in guter Fürsorge, bist gut versorgt. Das ist die Botschaft, die ich habe in einer Zeit, wo weltweit alles bergab geht. In den USA, jetzt gestern erst passiert, in den USA, die größte Elektrogerätehändler schließt 567 Filialen und entlässt 34.000 Arbeiter. Also das ist jetzt erst gestern passiert. Also so geht es eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Die Citigroup, die den Rockefellers gehört, also Freimaurern auch noch mit dazu, die haben jetzt in dieser Woche, das ist also nur, was ich sage von dieser Woche, 8,3 Milliarden Dollar Verlust gemacht, bekannt gegeben. Unser Ackermann von der Deutschen Bank kriegt sogar Herzinfarkt oder Herzkollaps und muss ins Krankenhaus, und weil er plötzlich seine Bilanz sieht, die Deutsche Bank macht fast 4 Milliarden Minus. Du siehst also, es geht bergab, dieser große Knall, was angekündigt worden ist, das macht sich überall breit. In England diese Barclays Bank, die Aktienkurse sind gesunken und etwa 4.700 Arbeitsplätze sind in Gefahr und die werden wahrscheinlich flöten gehen. So, alle Banken schreien um Hilfe, der Staat soll jetzt helfen. Und Industrie und der Handel schreit: Bitte hilf Staat, Bruder Staat oder Vater Staat, hilf uns, wir sind in Not. Und es wird verstaatlicht. Du musst vorstellen, früher war LPG, da standen sie mit dem Gewehr. Ich weiß, bei meinen Eltern, die mussten auch was abgeben und dann standen Soldaten vor der Tür und die mussten das schreiben, wohl oder übel. So, und jetzt braucht man keine Soldaten mehr, jetzt braucht man keine Maschinengewehre mehr, man braucht kein Gestapo und kein Stasi und gar nichts. Da sind die Leute froh, wenn sie verstaatlicht werden. Wir haben also Staat. Götzentum und Staat wird als Gottes Ersatz fast beinahe ohne dem ganzen Tamtam. Das macht man freiwillig. Warum? Der Teufel fixiert alles auf einen großen Punkt, auf die Endzeit. Also man wird verstaatlicht sogar ohne Kommunismus. Das ist die Wegbereitung für den Antichristen letztendlich, die Vergottung des Staates. Wir lesen ja in der Offenbarung, wovon unsere Väter nicht einmal wussten, dass dieser Götze regiert, wovon unsere Väter keine Ahnung hatten, Jahrtausende keine Ahnung hatten, dieser Gott regiert. Und immer mehr gibt man sich diesem Lavizian, diesem Ungeheuer aus der Unterwelt ab. Satan bekommt mehr und mehr Kontrolle, der Staat bekommt mehr und mehr Kontrolle. Und wer ist der Staat? Der Teufel, in aller Liebe. Demokratie ist die Macht von unten. Und alles, was so demokratisch ist, ist jetzt im Augenblick sieht es noch fein und gut aus. Aber wenn dann diese demokratischen Kräfte zum Zug kommen, Elemente, die so simuliert und stimuliert und manipuliert werden, dann kommen Leute an der Macht, so wie Adolf Hitler. Und die machen nachher ihr Geschäft. So Minderheiten. Und das ist die Macht von unten. Dieser Lavizian wird irgendwann geweckt. Der ist ja schon wach sowieso. Und man tritt also freiwillig alles dem Staat ab. Wir sind am Ende des Währungssystems angekommen, so wie es aussieht. Da wird Geld gedruckt, ein Messer. Und nach dem Bankenbankrott, das ist der nächste Bankrott, und das könnt ihr aufschreiben und könnt mit nach Hause nehmen und mal probieren und testen, ob Pastor Matthäus das Recht gehabt oder nicht. Nach diesem Bankenbankrott kommt als nächstes der Staatsbankrott. Der Staat ist als nächstes dran. Und was nach dem Staat kommt, dann können wir uns da ausmalen, nach dieser gewaltigen Hyperinflation. Dann wird es wahrscheinlich Deutschland nicht mehr geben als solches. Und Deutschland ist jetzt im Augenblick immer noch so eine Nation, die auch die EU ein bisschen mitfinanziert. Und wir sehen, Litauen ist pleite, Ungarn ist pleite, Island ist pleite, Irland droht pleite. Jede Nation droht pleite. Und wir versuchen da Rettungspakete zu schnüren, aber diese Seile werden früher oder später reißen, diese ganzen Rettungsseile von diesen geschnürten Paketen. Ja, ich gewiss, es ist wahr, wer das Geld hat, der hat das Sagen, aber bald hat der Staat auch nichts mehr zu sagen und wird auch nichts mehr zu sagen haben. Gestern sprachen wir über das Geben und ich denke, ganz kurz wiederhole ich und über den Zehnten. Ich habe eine ganz tolle Offenbarung über den Zehnten bekommen. Warum geben wir Kinder Gottes den Zehnten dem Herrn? Was ist der Sinn vom Zehnten? Und während ich gestern mich vorbereitet habe, hat Gott mir gesagt, weißt du, wir haben diesen Psalm 23 in unserem Portemonnaie und das Vaterunser, das tragen wir so als Scheck oder Karte mit uns, aber das ist noch nicht alles. Wir sollten auch Gott in unserem Portemonnaie reingucken lassen. Wie viel Geld ist in meinem Portemonnaie? Und jeder, der den Zehnten gibt, der lässt Gott hineinsehen, wie viel Geld er hat und wie viel Zuschuss er noch von woanders braucht. Wie viel Hilfe von woanders noch braucht. Zehnten geben ist ein Geheimnis. Und du lässt mit dem Zehnten geben wissen, das bekomme ich, das habe ich, das ist mein Einkommen. Aber ich muss ja davon leben, Herr. Und diese 90%, die ich noch übrig habe, davon kann ich nicht leben. Und das, was ich verdient habe, kann ich davon nicht leben. Ich brauche mehr. Wie viel Geld hast du in deinem Portemonnaie? Das möchte Gott wissen. Deshalb ist der Zehnte diese Institution Gottes, die er gegeben hat. Und Gott weiß, was er drauflegen kann dir und drauflegen muss dir. Also wenn Gott nicht weiß, kann er dir auch nicht helfen. Du sagst, ja, Gott ist aber allwissend. Gewiss, aber Gott will gebeten werden. Und der Zehnte ist ein stilles Gebet an den lieben Gott. Das hat Gott mir diese Tage gezeigt, so ein stilles Gebet. Unser täglich Brot gib uns heute. Du lässt Gott in dein Portemonnaie reingucken und der sieht, aha, also von dem kann er sich nichts kaufen. Und bald wird er sich gar nichts mehr kaufen. Da wird ein Wecken, so wie es damals vor einigen Jahren, Jahrzehnten war, ein Wecken hat 3,9 Millionen Reichsmark gekostet. Also du brauchst eine Schubkarre, um ein Wecken Brötchen dir zu erstehen. Also Gott will wissen, wie viel, was du hast. Und der Zehnten geben ist also eine stille Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Und Gott legt das, was jetzt fehlt, nachdem er in dein Portemonnaie reingeguckt hat, sieht, was du brauchst. So, wer keinen Zehnten gibt, dem kann auch Gott nicht helfen. Denn er weiß nicht, was er für ihn tun kann und wie viel er noch braucht und so weiter. Wer keinen Zehnten gibt, der sagt dem lieben Gott indirekt, denn unsere Werke sprechen für sich selbst. Der sagt Gott indirekt, lieber Gott, ich habe alles, was ich brauche, ich habe genug, also ich muss nichts von dir haben. So, das ist ja also deine persönliche Sache. Gott, ich brauche deinen Segen nicht, den kannst du behalten. Oder der sagt, ich bin nicht auf deine Hilfe oder der Förderung angewiesen. Ich brauche das alles. Wenn du keinen Zehnten gibst, dann sagst du dem lieben Gott ganz klipp und klar, ich benötige deinen Segen jetzt nicht. Verstehen wir, um was es hier geht? Aber Gott will gebeten werden und Gott will angefragt werden, was schuldest du oder was schulde ich dir? Was kann ich für dich tun? Wo kann ich für dich einspringen? Solange Gott nicht in dein Portemonnaie hineingeschaut hat, sind Gott die Hände gebunden, dir Gutes zu tun.
ganz klipp und klar. So, es ist nicht, dass ich dich jetzt bettle, gib Zehnten oder zahl Zehnten. Nein, Zehnten geben wir Gott, weil wir ehrlich sind, weil wir Gott genau sagen möchten, Gott tut, das ist meins und das ist alles, was ich habe, das ist alles, was ich besitze. Und ich habe dich jetzt dir gezeigt, du kannst jetzt ausrechnen, der Arme, für den sind 10% auch 10% und für den Reichen sind 10% auch 10%. Also, lieber Gott, du bist jetzt mein Versorger, ich bin auf dich angewiesen. Den Rest musst du mir nachliefern. Ich habe mein Mögliches, mein Teil getan. Mein Thema ist ja heute sowieso, Gott hat seine Hand über dein Leben und Gott möchte noch viel mehr Hand über dein Leben bekommen. Erlaube Gott, etwas zu tun. Gestern war auch noch das Thema, sich von Gott führen zu lassen und nicht sofort gleich reagieren. Und ich denke, das ist ganz arg wichtig, dass auch wir das als Kinder Gottes merken. Nicht sofort gleich aus dem Bett springen und sagen, oh Gott, ich muss das und das tun. Nein, du solltest auf die Stunde Gottes warten, bis der Tag gekommen ist, bis du reif bist. Und deswegen ist das Bild von Josef groß geworden. Gott hat ihn lang voraus, in seiner Vorausplanung und Vorherwissen und Vorherbestimmung bestimmt, du wirst Israel, du wirst die Familie Jakob und sein ganzes Gesindes, du wirst meine ganzen Brüder, du wirst sie durchbringen. Und ich bin das Werkzeug, das du mich benutzt, um meine Familie durchzubringen. 21 Jahre sind vergangen inzwischen. Und jetzt kommen die fetten Jahre. Und da ist Josef auf dem Thron. Aber Josef springt nicht sofort und sagt, jetzt bin ich Herr von Ägypten, jetzt suche ich, wo sind meine Geschwister? Er hätte Autorität gehabt, denn Kanaan gehörte zu der Zeit Ägypten, war eine Kolonie von Ägypten, eine Außenstation. Aber Josef sucht nicht die Brüder, er hätte ja sie leicht ausfindig machen können. Er sagt, die Stunde Gottes muss kommen. Und dann beginnt die Hungersnot und die sieben mageren Jahre und nach 2 Jahren kommen die Brüder. Also nicht sofort, wenn jetzt Hungersnot ist, muss meine Familie helfen. Gott braucht nicht dein Mitleid und dein Erbarmen und deine Güte und deine Barmherzigkeit. Du musst warten auf die Stunde Gottes, bis der Tag X für dich gekommen ist, wo Gott dich gebrauchen möchte. Und wisst ihr, dann geht es weiter und ist mir auch so groß geworden gestern, der Tag X. Jetzt lässt er doch die lieben Geschwister 2 volle Jahre zappeln. Die Hungersnot wurde so groß, die Bedrückung war so groß, dass der Vater Jakob sagt, in Ägypten habe ich gehört, da gibt es noch Brot. Geht hin und kauft. Und jetzt erkennt Josef seine Brüder, aber der springt nicht sofort und sagt, Halleluja, meine Geschwister sind gekommen. Nein, der lässt weiter die zappeln. Du siehst also, du musst nicht handeln, solange Gott nicht handelt. Nicht wirken, solange Gott nicht mitwirkt. Und so nach und nach, du siehst also, er sagt ja sowieso, ich habe ja noch Zeit, noch 7 Jahre. Also ich kann mal nach 6,5 Jahren mich zu erkennen geben. Mir ist so wichtig, warte auf die Stunde Gottes. Du bist in guten Händen, Gott ist dein Vater und du musst nicht deinen Vater vorgreifen. Und wir greifen oft Gott vor in unserem Leben, deshalb haben wir die ganzen Katastrophen drumherum. Also beteilige Gott an deinem Leben und dann beteiligt er dich an seinem Segen. Die Welt geht sowieso pleite und die Not wird größer und größer und Gott weiß, wie er seinen Kindern hilft. Und du musst nicht sofort aller Welt helfen. Du bist nicht Mutter Teresa und Mutter Maria und du bist nicht der Heiland und der Messias. Nein, Gott wird schon den Menschen helfen, wie er helfen will. Manchmal müssen die Leute zuerst mal schön zerbrechen. 1 Jahr Hungersnot, 2 Jahre Hungersnot, 3 Jahre Hungersnot. Und dann werden sie windelweich. Und dann kommen sie gekrochen auf alle 4. Oder auf den Bauch gekrochen. So. Gott will dein Versorger sein. Sonst niemand anders gibt dir eine Überlebenschance. Der Staat, erwarte nicht, dass der Staat dir hilft. Der Staat hat für die Armen nichts übrig. Du siehst jetzt nur für die Banken, nur für die Wirtschaft, nur für die Industrie. Aber für den Armen, denen geht es genauso dreckig und so schlecht. Noch schlechter als den Banken und so weiter. Aber was fördert der Staat? Nur die faulen Kredite der Banken. Den Armen greift niemand unter den Arm. Den Armen nicht. Die Welt geht pleite, weil die falschen Priester regiert haben, die falschen Propheten regiert haben, die falschen Berater alle beraten haben. Deshalb geht die Welt pleite. Aber wir möchten unser Leben bewusst in Gottes Hand legen. Lasst uns das zusammen sagen. Vater, in deine Hände lege ich mein Leben. Und wenn dein Leben in Gottes Hand liegt, liegt deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft in seinen Händen. Und dann ist Gott dein Berater. Die Welt hat so viele schlechte Berater gehabt und so viele Ratgeber, deshalb sind diese Bedrängnisse da. Hätten die Menschen auf Gott gehört, hätten sie Gott gefragt, hätten sie vom Geist Gottes leiten lassen, wäre das alles nicht passiert. Aber so wie jetzt in den ganzen Bankenwesen sind die Leute Betrügern aufgesessen. Ich denke an Madoff, der hier gerade Millionen verspielt hat $200 Millionen hat er noch an seine jüdischen Verwandte schnell verteilt und so in Sicherheit bringen wollen. Da ist er erwischt worden dabei, also in den USA, und hat Schulden gemacht und verspielt und Leute für $50 Milliarden betrogen. Dass sogar die Elie Wiesel Stiftung dabei noch 15 Millionen verloren hat und beinahe pleite geworden ist. Wir machen weiter trotzdem. Also wir sind Betrügern aufgesessen, und das weltweit. Weltweit. Die Bibel sagt im Psalm 1, sitzet nicht, wo die Gottlosen sitzen, wo die Spötter sitzen, wo die Ungläubigen sitzen. Wir sollten nicht in ihrem Rat wandeln, in ihrer Beratung oder ihrer Obhut sein, sondern wir sollten am Wasserbach gepflanzt sein, wo der Strom Gottes fließt, wo der Geist Gottes wirkt. Wenn du auf Menschen dich verlässt, wirst du von Menschen verraten, verkauft, und die gehen über Leichen. Die kümmern sich nicht mehr. Der Herr Matthoff, der kümmert sich nicht um. Seine Freunde, eigentlich sollte so ein Mann gehängt werden, auf Deutsch gesagt. Aber was, die lassen ihn frei laufen, nicht einmal einen Haftbefehl. Seine Freunde, die er so begütet hat und so begünstigt hat und so weiter, die lassen den am Leben. Freiheit. Also kein Ärger. Wenn du 5 Kilometer zu schnell gefahren bist, dann hast du deinen Führerschein los. Verstehst du, aber die kümmern sich da nicht. Verstehst du so? Eine Hand wäscht die andere. Und du siehst, was in der Welt passiert. Man wird verkauft und man geht über die Leichen. Die Armen werden gerupft, aber die Großen kommen ungeschoren davon. Kein Rabe schlägt dem anderen Rabe ein Auge aus. Gibt es einen Spruch für irgendwo? So, die finanzsumane Vision, die Gott mir gab letztes Jahr im Sommer oder Herbst, diese Vision ist heute aktueller denn je zuvor. Ich sage, Leute, macht euch auf den größten Kollaps aller Zeiten euch bereit. Die Dinge werden kommen, und ich möchte den Leuten nicht nach dem Mund reden, verniedliche nichts und unterschlage nicht. Ich habe, so wie Apostel Paulus, ich habe euch ermahnt, das heißt ermutigt, passt auf, mit wem und was ihr zu tun habt. Ich würde mein Geld nie ungläubigen Menschen geben, denn dann kann ich gleich in die Spree werfen. Und da sehe ich wenigstens, wie es untergeht. Stell mal vor, du gibst da so einem Bankdirektor da irgendwo in der Wall Street, und der macht alles pleite, der wirtschaftet ab. Also, du sollst dich überlegen, wo lege ich meine Finanzen richtig an? Gib Gott, und dann wird Gott dich gut versorgen. Das große Wunder der Erlösung besteht für mich heute Morgen, und ich denke, das ist so wichtig, das Große, was Gott an uns tut, nicht wir nehmen Christus an, sondern Christus nimmt mich an. Nicht ich diene Christus, sondern Christus dient mir. Nicht ich meine gut mit Gott, sondern Gott will gut mit mir meinen. Das ist die Botschaft, in die Richtung, die ich jetzt einschlagen möchte. Nicht wir nehmen Christus auf, sondern er nimmt uns auf. Und deshalb, mein Leben habe ich ihm übergeben und alles, was ich bin und kann und so weiter. Und jetzt bitte ich Gott, mach du was draus. Gott brennt sehnlichst darauf, dir Gutes zu tun, haben wir gestern Abend noch ganz kurz gelesen. Jesaja 30, Vers 18, liest es. Du sollst wissen, was Gott für ein Interessen hat. Gott brennt sehnlichst darauf, dir und mir und uns Gutes zu tun. Halleluja. Hier heißt es, der Herr wartet sehnlichst auf den Augenblick, auf den Moment, die Situation, an dem er sich euch wieder zuwenden kann. Er will seine Macht zeigen über sich, euch, und sich über euch erbarmen. Denn er ist ein Gott, der dem Recht Geltung verschafft. Wie glücklich sind alle, die ihre Hoffnung auf ihn setzen. Der Herr wartet sehnlichst, bei dir anfangen zu dürfen, zu arbeiten zu dürfen, dein Haus zu retten, deine Familie zu heilen, dein Leben zu heilen. Gott wartet sehnlichst darauf. Denn Gott will nicht nur dein Bestes, sondern er will dein Allerbestes. Er wartet sehnlichst darauf. Er will dir mehr Gutes tun wie je zuvor. Und wir brauchen das in der Endzeit ganz besonders. Uns geht es nirgendwo, das ist in der Weltgeschichte, Zeitgeschichte, und ist noch nie so dreckig gegangen, wie es heute geht. Alles globalisiert. Früher konnte man weglaufen, auswandern und so weiter. Heute kann es nirgendwo mehr auswandern. Wo willst du denn hinwandern? In der Schweiz? Irgendwo nach Afrika, dort geht es genauso, nach Asien. Du kannst nirgendwo mehr entfliehen. Da kannst du nur noch schreien, Berge und Hügel fallt über uns und bedeckt uns. Das ist das Einzige, was du noch machen kannst. Du kannst nirgendwo mehr auswandern. Und selbst wenn du denkst, mir kann das nicht passieren, Tschernobyl, 1000 Kilometer weg, trifft es uns hier in Deutschland genauso hart wie die dort um Tschernobyl. Also früher konntest du wegziehen, wenn da eine Bombenfabrik war, konntest du da wegziehen. Heute kannst du nicht mehr wegziehen. Heute wirst du überall entwischt. Es gibt kein Entrinnen, es sei denn, du läufst zum Heiland. Das ist eine Zufluchtsstätte, eine Rettungsstätte. So, Gott wartet sehnlichst darauf, dir Gutes zu tun. Die Not hebt an, wie wir gehört haben. Wenn die Not am stärksten, am mächtigsten wird, da greift Gott ein. Lass Gott also gut zu dir sein. Er wartet sehnlichst darauf. Gott will für dich mehr Gutes tun, denn je zuvor. Denn meine Bibel sagt, die Herrlichkeit des letzten Hauses wird größer sein als die Herrlichkeit des ersten Hauses. Wenn damals Gott in der Wüste herrlich war mit Israel, wenn Gott mit David wunderbar und herrlich und mächtig war, wie viel herrlicher wird er heute in der Endzeit, in den letzten Tagen sein, wo der Heilige Geist da ist, wo Jesus schon da war und wo wir die Bibel komplett haben. Die Herrlichkeit des letzten Hauses wird größer sein als je zuvor. Gott will dich also reich beschenken. Und ich sage dir, kann natürlich nicht die ganze Predigt von gestern wiederholen, kauf dir die CD oder hör das im Internet, diese Predigt an. Also, je mehr du aufgibst, je mehr du Gott dich zur Verfügung stellst, je mehr du dich für den Herrn verwendest, desto mehr verwendet sich Gott für dich. Desto mehr segnet er dich, desto kriegst du mehr Feedback und zurück vom Herrn. Und was du einem der Geringsten getan hast, Gott entschädigt dich. Also dein Geld, dein Gut, deine Kraft, deine Zeit, deine Talente, dein Leben. Und dein Leben besteht aus den Jahren, die du lebst. Deine Jahre, jeden Augenblick, jede Stunde deines Lebens Gott zur Verfügung stellen, dann springt was raus. Dann hast du was für die Ewigkeit. Aber wenn du die ganze Zeit vor dem Fernsehen gaffst oder sonstige nichtige Dinge tust, die nichts bringen, dann ist dein Leben zu Ende und dann heißt es, tu Rechnung. Was hast du mit deiner kostbaren Zeit gemacht? Ja, ich habe einfach Filme angeguckt, ich kenne alle Schauspieler in- und auswendig und so weiter. Und was nützt deine Schauspieler? Du brauchst Gott in deinem Leben. Du brauchst die Salbung, du brauchst die Inspiration. Und das, was du hier gelernt hast, das wirst du drüben wichtig und nötig haben, das wirst du dort anwenden müssen. Stell dir mal vor, du kommst im Himmel und als Dummkopf bist du dort. Und dann sagt der Engel Gabriel, geh mal als Straßenfeger. Zu mir tauchst du nicht, mir hast du hier unten nicht gelernt. Denn was Hänschen nicht hier unten lernt, was der Christ hier unten nicht lernt, das lernt der Christ nachher da oben auch nicht mehr. Und deshalb, du solltest für deine Seligkeit alles dran setzen. So viel wie möglich mitnehmen und mitgehen lassen. So viel wie möglich rüberbringen, danach drüben, auf die andere Seite investieren. So, was du in Gott investierst, in Gott hineinlegst, wirst du also reichlich entschädigt. Bei Gott machst du nicht wie bei dem Matloff Verluste, sondern da machst du nur Gewinne. Beim Heiland machst du nur Gewinne. Halleluja. Und das begründe ich. Ich nehme nur einen kleinen Knirps, der mir in der Bibel so gut gefällt. Also der Junge, ich weiß nicht, wie der heißt, aber es könnte irgendwie so deinen Namen haben. Ein netter Junge war das, der gehorsam war und er gibt 5 Brötchen dem Heiland. Guck mal, was sind 5 Brötchen? Für den Jungen war es nicht viel, 5 Brötchen. Das war sein Mittagessen vielleicht oder seine Tagesration. Aber seine Tagesration gibt er dem Heiland und Gott segnet ihn 1000-fach, mindestens. Das ist nur das Mindeste. Das Minimale. Gott segne ihn 1000-fach, denn 5000 Leute sind durch die Mahlzeit, die für ihn als Knirps bestimmt war, sind satt geworden. Und, jetzt kommt das Wunder, wir leben immer von dem Rest. Wir leben nicht von dem, was wir geben, wie viel für 5 Brötchen da oder was die anderen satt werden. Wir leben immer von dem Rest. Und was glaubt ihr, wie viel übrig geblieben sind? 12 Körbe. Und das waren richtige Körbe. Dann ist es also in großem Ausdruck, in großer Masse gesagt, also 12, nicht Körblein oder so kleine Bottiche hier wie diese. Nein, das sind Körbe. 12 Körbe sind regelrecht voll geworden und die kann der Knirps doch gar nicht tragen. Du siehst also, so hat Gott ihn mit diesen 5 Brötchen gesegnet, dass er 12 Leute gebraucht hat, um das nach Hause zu bringen und seine Mutter zu präsentieren. Mutter, guck mal, wie gesegnet bin ich worden. Und das ist, wenn du Gott richtig dienst, wirst du mit 12 Körben gesegnet. 1000-fach, Tausende werden satt und 1000-fach schleppst du noch nach Hause. 12 Körbe. Rechne aus, wenn in jedem Korb so und so viele Brötchen sind, wie viele Brötchen das wohl noch als Krümel übrig geblieben worden sind. Lass deine Häppchen durch die Hände Jesu gehen, so klein wie sie sein mögen. Und es wird 1000-fache Wunder bewirken. Und du erlebst den Reichtum Gottes. Du sagst, ich erlebe nichts mit Gott. Du tust nichts. Tu mal was für den lieben Gott, was dich herausfordert. Mein Brot, mein Mehl, das bisschen Mehl und das bisschen Öl bei dieser Witwe. Lass dich von Gott herausfordern. Du wirst sehen, wenn es durch die Hände Gottes gegangen ist, dein Geld, deine Zeit, deine Kraft, deine Möglichkeiten, wenn du das Gott zur Verfügung gestellt hast, Ich weiß, Kerstin muss auch arbeiten, die muss auch von was leben, aber sie macht extra noch diese Singstunde für die Gemeinde, weil einfach die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Und wenn sie Opfer bringt, dann sollen auch die anderen Opfer bringen und sagen, ich möchte auch mitsingen, ich möchte auch Opfer bringen. Denn ohne Opfer kannst du das Reich Gottes nicht bauen. Kannst du Gott nicht dienen, kannst du Gott nicht wohlgefallen. Denn du, wenn du zum Herrn kommst, musst du Opfer bringen. Komm nicht mit leeren Händen vor mein Angesicht, heißt es einmal im Wort Gottes. Also entdecke das Geheimnis des Zehntengebens, des Gebens grundsätzlich, des Mitarbeitens grundsätzlich und entdecke, was für Möglichkeiten es drinstecken, wenn du anfängst, Gott zu dienen. Wenigstens 10% von deiner Zeit. Rechne aus, du hast 24 Stunden, du musst auch ein bisschen was schlafen, das ziehst auch ab, das gilt nicht, denn da bist du sowieso beim Gott, beim Herrn, wenn du schläfst in seiner Hand, dann weißt du sowieso nicht, was passiert, aber die Zeit, wo du wach bist, und auch da ist Gott so tolerant, du musst also nicht einmal die Zeit, wo du arbeitest, denn du musst auch von was leben, die Zeit musst du auch nicht bringen, aber rechne die Zeit der Freizeit. Was tust du Gott in deiner Freizeit? Wie verwendest du deine Freizeit? Ich weiß, unsere Geschwister sind lieb. Also ihr seid Freitag da, ihr seid Mittwoch da, ihr seid Samstag da, ihr seid Sonntag da. Gott segne euch. Und ihr seid noch zwischendurch, wenn es Evangelisation ist, auch noch da. Aber was tun wir wirklich für Gott? Lass uns darüber nachdenken. Jesus sagt, folge mir nach. Fang an, das zu tun wie Jesus. Er hat sein Bestes gegeben. Und der Segen kommt immer zuletzt. Erst, wenn wir unser Bestes gegeben haben. Jesus hat alles aufgegeben. Und du folgst jetzt Jesus nach. Und ich möchte dich einladen, dass du weißt, ich bin in der Hand des Vaters. Ich bin von Gott bestens umsorgt und versorgt. Und ich werde keinen Mangel haben. Und wenn ich mal einen Mangel habe, dann strecke ich meine Hände aus und sage, Vater im Himmel, du siehst, was ich brauche. Jetzt lass es kommen. Dann kommt ein Rabe angeflogen. Dann kommt eine Witwe dahergelaufen. Dann kommt der Bub hier mit diesen 5 Brötchen. Oder was ist auch immer passiert. Jesus sagt, folge mir nach und sorg nicht, wie geht es jetzt mit mir weiter. Was ist als nächstes? Er sagt, folge mir nach. Und Jesus sagt, überleg einmal, wenn du mir nachfolgst, du lässt dich auf ein Abenteuer ein. Füchse haben Gruben, Vögel haben Nester, aber das Menschensohn hat nicht einmal Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Willst du mir trotzdem nachfolgen? Bist du noch immer so dumm, dass du mir nachfolgst oder schon schlau? Bist du bereit, den ganzen Weg mit mir zu gehen? Füchse haben Gruben, Vögel haben Nester, Menschensohn hat nicht einmal Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Wenn du Jesus nachfolgst und eine ganze Sache mit Jesus machst, weißt nicht, wie es morgen weitergeht. Ist auch gar nicht wichtig. Du weißt jetzt sowieso auch nicht, wie es weitergehen sollte. Wie es jetzt mit den Banken weitergeht, wie es mit der Wirtschaft weitergeht, wie es mit der Politik weitergeht, wie es mit dem Frieden weitergeht, wie es mit deiner Gesundheit weitergeht, weißt sowieso auch nicht. Also dann kannst du es den Luxus leisten, auch Jesus nachzufolgen, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Mache ich so auf jeden Fall. Das ist meine Philosophie. Und ich lebe und weiß nicht, wie es weitergeht, aber ich weiß, dass es weitergeht, dass der Herr den nächsten Schritt für mich wohlweislich geordnet hat. Ich weiß schon, was der nächste Step, wollte ich sagen, Schritt ist in Englisch. Wo ich den nächsten Schritt machen und wie, in welche Richtung ich gehe. Und ich muss nicht ein Perfektionist sein, denn der Herr sorgt für mich. Obwohl du bei ihm keine menschlichen Sicherheiten hast, aber du folgst ihm. Und das ist das Schöne dabei, dass du erlebst dann Überraschungen, Wunder und so weiter, denn dann übernimmt Gott die Garantie für dein Leben. Und er sagt, und ich verbürge mich für dich. Und ich lege meine Hand für dich ins Feuer. Die Banken, die Politiker, die Menschen, die werden nicht ihre Hand ins Feuer legen für dich. Glaub mir das, du kannst lange warten und wirst nicht erleben. Aber der Herr legt seine Hand für dich ins Feuer. Und er sagt, ich will zwischen dir und der Welt sein. Und ich will einen Unterschied machen zwischen dir und der Welt, zwischen dem, der mir dient und mir nicht dient. Und dann macht der Herr Jesus mal eines Tages so eine Prüfung, Test, und sagt, liebe Brüder, Petrus und du da, habt ihr je Mangel gehabt? Nein. Habt ihr je gehungert? Nein. Wir haben nie Mangel gehabt. Sie haben zwar nicht immer alles perfekt gehabt, aber sie haben nie Mangel gehabt. Und selbst wenn sie Mangel hatten, dann hat der Herr die Brötchen gebrochen, da sind mal 4000 satt geworden, bei weniger mehr übrig geblieben und bei viel weniger übrig geblieben. Das ist also für Gott kein Problem. Wir sind nie in Not geraten. Und wir haben auch manchmal gearbeitet umsonst die ganze Nacht. Und immer wenn du in deiner Energie, in deiner Kraft, auf deine Anweisung was tust, da fischst du die ganze Nacht und fängst nicht einmal so einen kleinen Ja, so ein Sprössling. Du fängst gar nichts. Und wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und dann auf dein Wort. Guck mal, der Herr entschädigt Bruder Petrus. Und zwar so gewaltig, dass sein Schiff dem Heiland zur Verfügung gestellt, konnte nachts nicht fischen, wie er wollte, oder nicht zu der günstigen Zeit. Und der Herr entschädigt ihn, dass er sogar die Kollegen um Hilfe bitten muss, kommt und hilft uns, wir können den ganzen Fang nicht mehr einfangen. Wenn Gott dich segnet, kannst du den ganzen Fang nicht mehr einfangen. 12 Körbe trägt der Bursche nach Hause, kommt mit einer halben Karawane nach zurück. Und die Mutter fragt, Junge, wo warst du? Ja, ich war beim Heiland. Habt ihr je Mangels gehabt? Hab ich euch je enttäuscht? Habe ich euch je was versagt? Niemals. Und ich kann, das ist jetzt Neues Testament, ich kann auch im Alten Testament genauso weitergehen. Und ich denke hier, wenn Gott Israel gefragt hätte nach 40 Jahren Wüstenwanderung, habt ihr je gehungert, Israeliten? Als euer Brot alle war, was habe ich getan? Manna vom Himmel regnen lassen, 40 Jahre. Und so weiter. Ich habe euch nicht in den Stich gelassen. Der Segen Gottes geht mit dir, wenn du mit Gott gehst. Und die Tatsache ist, sobald du nicht mit Gott gehst, nur Gott verlässt, die Wolke verlässt, ist der Segen Gottes von dir auch gewichen. Nur wenn du nicht mit Gott gehst, hast du Probleme. Sonst hast du keine Probleme. Sonst hat Gott deine Probleme im Griff. Aber die Israeliten, sobald sie nicht mit Gott gingen, hatten sie nur Trouble und Trouble und Trouble. Sobald sie ungesegnete Wege einschlugen, sind sie zurückgeschlagen worden. Sobald sie nur etwas eigenmächtig handelten, nicht auf Gott hörten, sondern fremden Göttern dienten und vertrauten, haben sie nur Probleme bekommen. Deshalb frag dich immer wieder, wenn du Probleme hast, Herr, wo bin ich dir aus der Spur gewichen? Wo bin ich nicht mehr auf deinem Weg? Gott sagt, ich will wieder alles zurückbringen. Den ganzen Segen. Ich will mich euch erbarmen. Komm zurück, komm unter meine Wolke. Hier kannst du gesegnet werden, nicht woanders. Lass Gott gut zu dir sein. Er will dir mehr Gutes tun als je zuvor, denn Gott hat sehr gute Gedanken für dich und über dein Leben. Gott ist nicht an deinen Ruin interessiert. Glaub doch nicht diesem Schwindel, dass Gott an deiner Katastrophe interessiert ist, dass Gott am Scheitern deiner Ehe, deiner Familie, deiner Kinder interessiert ist. Nein, nein, Gott ist an deiner Heilung interessiert. Er möchte, dass du gute Tage siehst und gutes Leben lebst. Das will er. Und du musst es nur richtig lernen, anzufangen. In Amerika sind im Augenblick die ganzen Wohlstandsevangelisten, vor allem wieder großen Gemeinden, einige müssen sogar Konkurs anmelden, weil sie ein falsches Evangelium gepredigt haben. Die haben Leuten was erzählt, aber Gott ist nicht mitgegangen. Weißt du, man kann den Leuten viel erzählen, wenn Gott nicht mitmacht, wo Gott das Haus nicht baut, bauen alle umsonst, die daran arbeiten. Gott muss das Haus bauen. Die Spuren müssen von Gott ausgetreten sein. Gott muss uns vorausgegangen sein. Dann hast du keine Probleme. Aber dann so irgendwie welche christliche Wissenschaftsfantasien oder sonst welche Fantasien so von positiven Glauben. Bibel ist positiv, Evangelium ist positiv, aber sich irgendwas vormachen, was Gott nicht befohlen hat, da geht der Schuss immer daneben oder nach hinten und das haut dich zurück. Aber du solltest hier wissen, wenn du mit Gott richtig wandelst, ist jeder Tag ein Festtag. Du sitzt an der reich gedeckten Tafel, du bekommst alles, was du brauchst und du wirst nie Mangel haben. Gott sagt, ich will dich bergen, ich will dich schützen, ich will mit dir sein, ich will für dein Leben Verantwortung übernehmen. Du musst immer die Verantwortung ihm überlassen. Vater, du bist es. Du bist der Steuermann. Du hast es alles im Griff. Und du sollst erleben, was Gott für dich tut. Wie er deine Feinde vernichtet, wie du dann die Leichen deiner Feinde am Ufer siehst und kannst zählen, also 25 Feinde sind ersoffen. Die ganzen Ägypter mit seinem ganzen Heer. In 2. Mose 19, Israeliten mussten sogar eine Station einplanen in ihrem Reisezug ins gelobte Land, durch die Wüste. Die mussten, nachdem sie das Rote Meer verlassen haben und Gott gelobt und gepriesen haben, jetzt haben wir geschafft, die mussten nochmals zurück eine Station gehen, sogar ans Ufer, und sie mussten die Leichen zählen, damit sie wissen, was Gott getan hat, wovor er sie errettet hat, was die Gnade Gottes bewirkt hat. Er hat sie durchgebracht, denn die wären auch Leichen gewesen, sonst die anderen. Die wären nie durchgekommen, denn sonst wären sie auf der anderen Seite als Leichen gelegen. Aber so hat Gott sie durchgebracht und so liegen jetzt die Ägypter, die ihnen nachjagten und sie wieder zurückholen wollten. Jetzt liegen die auf dieser anderen Seite als Leichen. Und du kannst auch Leichen zählen, auch das gehört zum christlichen Leben. Leichen zählen. Alle deine Feinde hat Gott niedergeschmettert und will. Und ich lese hier in 2. Mose 19, sie waren von Rephidim aufgebrochen und schlugen nun in der Wüste am Fuß des Berges Sinai ihr Lager auf. Moses bestieg den Berg, um Gott zu begegnen und der Herr rief aus zu ihm und sagte, richte den Israeliten, den Nachkommen Jakobs, diese Botschaft von mir aus. Ihr habt es selbst gesehen, was ich mit euch in Ägypten gemacht habe. Ich habe euch sicher hierher gebracht, wie ein Adler, der seine Jungen trägt. Wenn ihr auf mich hört und euch an dem Bund haltet, den ich heute mit euch schließe, dann werde ich euch aus allen Völkern auserwählen. Mir gehört die ganze Welt, ihr aber seid das besondere Eigentum von mir. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen, vor mir dastehen. Also du siehst, Gott will dich auf Adler tragen, dich wunderbar versorgen. Du bist ein besonderes Wesen, eine besondere Kreatur, eine besondere Schöpfung des Herrn. Gott ist sehr an dir interessiert. Du bist ein Auserwählter oder Auserwählte. Und mit deinen Widersachen kommt Gott klar. Die kannst du ruhig stehen lassen. 5. Mose 32, du siehst also, wenn du in Gottes Hand bist, bist du in guten Händen. Wenn Gott dich führt, wenn du Gott spürst, wenn du auf Gott reagierst und wenn du mit Gott zusammenarbeitest, wenn du und Gott eins seid und im Gleichschritt marschiert, dann kann es nicht schief gehen. Und da heißt es, mir gefällt es, ah, Halleluja, diese Stelle 5. Mose 32, 11 bis 12, weißt du, da heißt es bei mir, dann wirst du rund und dick. Wenn du Gott nachfolgst, wirst du rund und dick. Weißt du, bist rundum versorgt, rundum durchgetragen. Und er fand, und sieh mal, das ist wie Gott dich umgibt von allen Seiten. Und er fand sie in der öden Wüste, wo nachts die wilden Tiere heulten. Er schloss sie fest in seine Arme, bewahrte sie wie seinen Augapfel. Er ging mit ihnen um wie ein Adler, der seine Jungen das Fliegen lehrt. Der wirft sie aus dem Nest und begleitet sie auf ihrem Flug. Und wenn sie fallen, ist er da. Er breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. Und so spricht der Herr, so habe ich mein Volk geführt wie kein anderer. Und dann heißt es weiter, er machte sie zu Herrschern eines weiten, guten Landes und schenkt ihnen reiche Ernten, also kein Minus und keine Pleiten. Wo sie zuerst nur Felsen sahen, entdeckten sie bald Honig, und wo nur Steine lagen, da wuchsen Olivenbäume. Die Israeliten hatten Sahne und Butter, sie tranken Milch und Ziegen, aßen gutes Fleisch vom Lamm und Schafsböcke aus dem ganzen Baschanland. Sie hatten Ziegenböcke, besten Weizen, edlen roten Wein. Da wurden sie, diese ehrenwerte Leute, fett. Sie wurden richtig rund und dick und meinten, jetzt brauchen sie Gott nicht mehr. Also rund und dick zu sein, ist Gefahr. Du denkst, da brauchst Gott nicht mehr. Aber bleib schön mager. Und deshalb auch diese Magerkur, wo Gott führt. Gott weiß, was du brauchst. Und er gibt dir immer das Notwendigste. Aber was ich hier sagen möchte, was Gott sagt, guck mal, meine lieben Kinder, wie gut ich euch geführt habe. Du bist bei Gott in guten Händen. Du kriegst immer das Beste. Und du hast es nicht verdient, nicht einmal. Du bist auch nicht einmal wert. Du bist auch nichts Besonderes äußerlich, aber du kriegst es. Du bist bei Gott in guten Händen unter guter Führung und es geht dir wirklich gut. Und du kannst dem Herrn dich wirklich absolut anvertrauen. Auch in dieser Zeit, wo du lebst. Und die Zeit ist wirklich gefährlich. Schon von der Stunde deiner Geburt bis zu deinem Tod lebst du nur noch Gefahren. Du bist mit einem Fuß schon auf dem Friedhof immer, sowieso. Die Welt ist so massiv bedroht, wir haben so viele Gefahren um uns. Aber wenn der Herr mit dir ist, wenn er seine Hand über dein Leben hält, wer kann dich aus der Liebe Gottes reißen und trennen? Jesaja 13, Vers 9, die Bibel sagt, siehe, des Herrn Tag kommt grausam, zornig, grimmig, die Erde zu verwüsten und die Sünder von ihr zu vertilgen. Der Tag des Herrn kommt und wir sind ganz nah davor, aber der Herr sagt, ich werde einen Unterschied machen zwischen dem, der mir dient und mir nicht dient. Dieses ganze Finanzwaterloo, dieser Staatsbankrott, diese ganze Währungsreform, die kommen werden, das, was die ganze Finanzwelt und Wirtschaftswelt erschüttert. Was wir jetzt erleben, Leute, lasst euch nicht in falsche Sicherheit wiegen, das ist Stille vor dem Sturm. Als ich heute Morgen gebetet habe und Gott hat mir gesagt, sagt den Leuten, das, was ihr jetzt erlebt, ist nur die Stille vor dem Sturm. Und zuerst, bevor irgendeine Katastrophe kommt, ist es zuerst mal windstill. Bevor ein Erdbeben kommt, da hören die Vögel auf zu singen, denn die wissen, was jetzt kommt. Es ist eine Windstille. Diese augenblickliche Stille ist nur die Stille vor dem Sturm. Am Welthorizont braut sich gewaltiges Unwetter zusammen, eine weltweite Versuchung. Und die weltweite Versuchung wird nur der überleben, der auf das Wort Gottes gehört hat. Weil du mein Wort bewahrt hast, will ich dich auch bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über die ganze Erde gehen wird. Und die geht jetzt. Die geht jetzt rapide wie eine Dampfwalze über die ganze Erde. Und weißt du warum? Nicht wegen dir. Und nicht wegen uns Deutsche. Und nicht wegen den Amerikanern. Und nicht wegen dem Obama. Wegen dem Teufel. der Teufel wird gerichtet. Denn der Teufel wird jetzt in die Zange genommen. Das, was er alles aufgebaut hat, bricht alles zusammen. Und was ist mit uns? Du bist jetzt in Sicherheit, so ähnlich wie Josef, verkauft nach Ägypten im Gefängnis. Und jetzt bereitet Gott dich, so langfristig hat Gott dich vorbereitet zu überleben. Gott hat gesorgt, dass du die Katastrophe überlebst, denn das trifft nur den Teufel. In der Bibel Offenbarung heißt es einmal, und ich sah Satan wie ein Blitz aus dem Himmel geworfen. Und weh den Menschen auf der Erde. Weh den Menschen auf der Erde. Weh den Menschen auf der Erde. Und weil du mein Wort bewahrt hast, musst du nichts befürchten. Es werden Dinge geschehen in dieser Welt, da werden nur Ohren uns schlackern und uns die Augen vergehen. Das Gericht kommt und ist schon im Anbruch. Wir sehen schon die Konturen. Wenn ihr Feigenbaum und an anderen Bäumen seht, wisst ihr, der Frühling ist da. Du weißt nicht, von wo was kommt, aber du weißt das, was kommt. Der Feind versucht, alles Mögliche dran zu setzen, um dich jetzt noch zu erschüttern. Und jetzt, und das bisschen Gesparte, das die Sparer noch haben, das will, soll ihnen auch noch geraubt und genommen werden. Deshalb sind die Banken jetzt und der Staat so, die Leute sollen kaufen, 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 kaufen. Die sollen schnell wieder ihr Geld irgendwo hinbringen. Nein, die sollen ihr Geld in die Tasche stecken und ihr Geld lieber für sich behalten und lieber schön Urlaub machen und so weiter. Und nicht den Banken, denn das ist verlorenes Geld, Leute. Und wir sollen nicht in die falsche Richtung investieren, sondern wir sollen unser Kapital, unser Vermögen, unsere Fähigkeiten in Richtung Gott investieren. Die Versuchung geht weltweit. Kannst hinlaufen, wo du willst. Kann sein Geld in Irland anlegen, Island anlegen, Ungarn anlegen. Kann sein Geld in Russland anlegen, China anlegen. Die Inder, vielleicht klappt es bei denen. Aber ich sage, du kannst hinrennen, wo du willst. Es gibt keine Sicherheit mehr. Die einzige Sicherheit ist, was du in Gott investierst. Und was Gott in dir investiert. Das ist, was überlebt, was Gott in dir investiert. Psalm 61. Du bist bei Gott in sicheren Händen, deshalb frag Gott, Herr, was soll ich tun? Was soll ich tun? Vielleicht sagt Gott, mach noch Ferien, geh noch baden vielleicht irgendwo oder sonst was. Vielleicht sagt er, genieße deine Zeit, die du noch zur Verfügung hast, nachher kannst nicht mehr. Hier aus dem fernen Land rufe ich dir zu dir, denn ich bin am Ende meiner Kraft, sagt dieser Beter hier, ich selbst kann mich nicht mehr in Sicherheit bringen, darum hilf du mir und rette mich. Zu dir kann ich jederzeit fliehen, du bist seit jeher meine Festung, die kein Feind bezwingen kann. Wo du wohnst, möchte ich für immer bleiben, Herr, dort in deinem Heiligtum. Fang an, dich nach dem Himmel zu sehen. Fang an, alles in den Himmel zu investieren. Fang an, Evangelisationen zu finanzieren, Missionare auszuschicken, und zwar die ganz schnell laufen können, nicht langsame, lahme Enten, und die nur sich selbst pflegen. Nein, Menschen, die schnell arbeiten, denn wir haben wenig Zeit und wir möchten die Zeit auskaufen. Herr, bei dir... Ich möchte bei dir wohnen, da wo du wohnst, in dieser Festung, in deinem Heiligtum. Bei dir suche ich Zuflucht wie ein Küken oder den Flügel seiner Mutter. Gott hat eine Zufluchtsstätte für dich. Er will dich in Sicherheit bringen, wo der Feind nicht einsehen kann und auch nicht reinhören kann und nicht hineinspionieren kann und sich nicht einklicken kann. Der Herr hat einen Platz für dein Leben vorbereitet. Und da sagt David, dort möchte ich geborgen sein, an dieser Zufluchtsstätte. Denn bei dir finde ich Zuflucht. Du bist wie eine Burg, in der ich vor meinen Feinden geborgen bin. Und weißt du, dein größter Feind ist Teufel, Satan, Luzifer oder wie sie diese Namen auch über sein können und wollen. Du bist von Gott umschlossen. Wir sind von Gott umschlossen, begreife das. So wie die Erde vom Ozonschicht umschlossen ist, so wie das Embryo vom Mutterleib umschlossen ist, so bist du von Gott umgeben, von allen Seiten umgibst du mich, Herr. Du bist bei Gott in sicheren Händen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, Psalm 91, und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Du brauchst diese absolute Sicherheit und Geborgenheit unter dem Schirm des Höchsten, Schatten des Allmächtigen, die starke Festung. Und da heißt es, und es wird kein Übel mir begegnen und keine Plage wird sich meinem Hause nahen. Und es gibt gute Plagen, schlimme Plagen und alles, was so Plagen ist, schützt dich und dein Haus. Bring dein Haus und deine Familie in Sicherheit. Und tu etwas für Gott. Und vielleicht sagst du, ich brauche jetzt nichts. Also ich habe alles, was ich brauche. Und ich denke, das ist so wichtig. Vater Abraham, der lebte im Alten Testament noch vor dem Gesetz und noch vor Israel. Er ist kein Jude gewesen, sondern ein Hebräer, Vater Abraham. Und Die Engel kamen vorbei, die waren auf dem Weg zum Gericht nach Sodom. Die wollten Sodom vernichten und da kommen sie, machen so eine Stippvisite beim Abraham dort auf der Höhe. Und Abraham sieht sie, fällt nieder, betet sie an und bringt Opfer. Und er bringt Mehl, er bringt Fleischopfer und er bringt Wasseropfer. Er bringt drei Opfer, dieser Abraham. Und das Normale ist, wenn du Gott ein Opfer gebracht hast, segnet er dich, sagt er, sei gesegnet, mein Sohn und so weiter. Aber Abraham bekommt in diesem Moment keinen einzigen Segensspruch, nichts. Der Engel hat gegessen, Mund abgeputzt und geht weiter, damit er schnell den Lot aus Sodom heraushole. Aber wisst ihr, was passiert ist? 400 Jahre später, und so ist es, wenn du in Gott investierst, 400 Jahre später, seine Nachkommen, und das ist ein Millionenvolk. 2 Millionen sagt man, aber es sind bestimmt auch 4 gewesen. Kind gar nicht mitgerechnet, Frau nicht mitgerechnet, etc. 2 Millionen, ein Millionenvolk, eine Nachkommenschaft von Abraham wird 40 Jahre mit Brot versorgt, 40 Jahre mit Fleisch versorgt, 40 Jahre mit Wasser versorgt, 40 Jahre den totalen Schutz eingehüllt in der Wolke. Also besser kannst du für deine Nachkommen nicht sorgen als auf diese Art. Also wenn du für deine Familie was Gutes tun möchtest, bring Gott ein Opfer ohne Dankeschön. Wo Gott kein Dankeschön dir sagt und kein Segensspruch und nicht einmal eine Spendenbescheinigung. Sondern du hast Gott gegeben und du willst von Gott deine Spendenbescheinigung haben. Sammle die Quittungen dort oben im Himmel. Und dann werden eines Tages dann geguckt, oh guck mal, das hat er gegeben, das hat er getan. Was kann ich Gutes tun? Und es wird ein Tag kommen, wo Gott nicht schlafen kann im Himmel, lass mich das so plastisch sagen. Und er sagt, bitte lesen wir mal aus den Chroniken da an und dazu mal, was war 2006, 2007, 2008, 2009, was haben die da die Leute getan, lesen wir mal, wir wollen mal die Geschichte sehen. Und plötzlich lesen sie da, da wollten jemand einen Anschlag auf mich machen und so weiter und den König wollten sie umbringen, ein Komplott wurde gebildet und dieser Straßenfeger da, dieser Mardochai, der hat dem König gemeldet, du, da sind welche Banditen, die wollen eine Revolution, Palastrevolution und so weiter, die wollen den König umbringen, das haben sie gemeldet. Ja, und das nächste weiter. Ja, und was haben wir dem Mann getan? Wie haben wir den Mann entlohnt? Der hat ja mein Leben gerettet. Was für eine Belohnung hat er? Und weißt du, was die Belohnung war? Eine ganz gewaltige Belohnung. Mardochai und die Esther-Geschichte kannst du ja nachlesen. Dann sagt, wie sollte man, Haman, sag mir bitte, Haman, rate mir mal ein bisschen. Weißt du, der Feind muss raten, wie Gott den Straßenfeger, diesen dreckigen Juden, auf Deutsch gesagt, den der Haman hängen wollte, den schon den Galgen bereitet hat und so weiter. Das weiß aber nicht, aber der hat diesen Komplott vereitelt. Wie kann ich den ehren? Ja, und da hat er gedacht, weißt du, hat er gedacht, der König will mich ehren. Und hat sich schon geschmeichelt, das höchste der Gefühle hat er sich ausgemalt. Und er sagt, er soll ein Pferd nehmen, einen schönen weißen Schimmel, in Gold beschlagen und so weiter. Und soll durch die Stadt laufen, das ist der Mann, den der König ehren wollte. Haman, genau so wird's gemacht. Mach du das. Ja, wer ist das? Der Mardochai. Dem ist schlecht geworden, hat Durchfall gekriegt. Und was sonst noch alles passiert ist, ich möchte den Mardochai nicht gesehen haben. Der Mardochai, der ist fast wahnsinnig geworden. Und jetzt musst du vorstellen, und er muss laut ausrufen, das ist der Mann, den der König ehren wollte. Deine Feinde werden ausrufen, das ist die Frau, das ist der Mann, den der König ehren wollte. Du musst dich einsetzen. Und der Mardochai hat keine Belohnung bekommen. Und deshalb, wenn du keine Belohnung bekommst, keine Anerkennung bekommst und das nicht einmal verwendet wird, du weißt gar nicht, was da draus geworden ist. Aus vielen Geschichten weißt du nicht, was da draus geworden ist. Das weiß nur der Himmel. Das weiß nur der Himmel. Deshalb diene Gott. Und du siehst, was aus dem Mardochai geworden ist. Die Juden hätten dort schon ihr Holocaust erlebt. Durch diesen Haman. Wenn nicht dieser Mardochai sich eingesetzt hätte und so der Kleine tat, was ist das schon? Was ist das schon? Was ist das schon? Und du sagst auch, was ist das schon? Aber diese kleine Tat hat Israel gerettet, hat Jesus gerettet, hat den Kaiser gerettet. Eine kleine Tat. Nur der Palastsache da gemeldet. Wohl dem. Du selbst weißt, wo die Welt ist und so weiter. Und du solltest wissen, der Herr liebt mich, ich bin unter seinem Schirm. Ich diene Gott und ich diene nicht den Menschen. Ganz arg wichtig, dass du das tust und weißt und machst. Und dass Gott dich beglaubigt und bestätigt. Psalm 91, ich lese weiter. Er liebt mich. Ist das nicht schön, wenn ein Mensch zu seinem Gott sagt, er liebt mich. er liebt mich, meine Frau liebt mich, meine Kinder lieben mich, mein Mann liebt mich. Aber das Gewaltigste, was ein Mensch sagen kann, mein Gott, er liebt mich. Das ist doch gewaltig. Er liebt mich. Nicht ich liebe ihn, er liebt mich. Er liebt mich. Ich bin ein böser Knüllch. Ich bin nicht der patente Freund Gottes. Ich hau ständig über die Stränge und mache Fehler und. Aber er liebt mich trotzdem. Ich bin sein Bub und du bist sein Mädel. Er liebt mich. Darum will ich ihn erretten, sagt der Herr. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not und ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Er liebt mich, er liebt mich. Oh, wenn du Probleme hast, musst du nur sagen, Gott, du liebst mich. Ich bin dein Liebling. Und David freut sich in seinem Gott. Wann hast du dich zum letzten Mal so richtig in deinem Gott gefreut? So richtig die Liebe Gottes genossen. Er liebt mich. Weißt du, am meisten brauchst du die Liebe Gottes, wenn du schlecht warst, dich schlecht fühlst. Und da erlebst du die große Liebe Gottes. Gott ist immer da. Und denk David, wie vielen Nöten ist der gute Mann entronnen? Und wie hat Gott sein Leben geführt und geleitet und ist oft mit heiler Haut davongekommen? Wie viele Gefahren ist er entronnen worden? Er liebt mich und immer wieder die Liebe Gottes, auch wenn er Fehler gemacht hat. Und David war ein Mensch voller Fehler. Und Gott sei Dank, wir sind auch alles Menschen voller Fehler. Gott liebt mich dennoch. Halleluja. Gott liebt mich dennoch. In einem alten Psalm, Qumran-Psalm, steht nicht bei uns in der Bibel, ist vielleicht Psalm 170 oder 180, spielt jetzt keine Rolle, aber auf jeden Fall, man fand in den Qumran-Rollen aus der Zeit Jesu einen Psalm, und da lese ich nur ein paar Zeilen aus diesem Psalm. Da heißt es, ohne dich, Herr, die Verbannten, die hätten niemand, der sie zurückführt. Ohne dich sind die Schwachen ohne Kraft. Ohne dich haben die Gefallenen niemand, der sie aufrichtet. Ohne dich sind die Unverständigen ohne einen, der sie versteht, oder Unverstandenen, ohne dass sie einer versteht. Ohne dich haben die Gemeuchelten keinen, der ihre Wunden ihnen verbindet und sie heilt. Ohne dich ist für die Ungerechten keine Medizin da, die sie heilt. Ohne dich stärkt die Gestrauchelten niemand in ihren Fehlern. Du hilfst aber ihnen. Ohne dich sind sie Gefährten der Traurigkeit und der Tränen. Du bist der Beistand der Gefangenen. Ein alter Psalm aus dem Liederbuch der alten Juden. Psalm 27, denn wenn mein Vater und meine Mutter mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Egal was, weißt du, du bist bei Gott aufgenommen. Du bist bei Gott aufgenommen. Vertraue dem Herrn, er ist dieser ewige Fels in deinem Leben. Gott stellt sich hinter dir, vor dir, um dich und über dich. Lass Gott gut zu dir sein, von allen Seiten. Umgibst du mich. Du bist eine feste Burg, ein Berg voll feuriger Rossen umgibt dich, das siehst du nicht. Weißt du, wenn wir sehen könnten, wie Gott uns umgibt heute. Tausende und Milliarden von Engeln umgeben jeden Einzelnen von uns. Wir haben eine Aura, da können die ganzen Esoteriker und New Age-Wissenschaftler, und die werden blass vor Neid, wenn die sehen, wie viel himmlische Herrscher dich jetzt umgeben. Ich bin nicht allein. Der Herr ist mit mir, Halleluja. Du bist nicht allein. Himmlische Heerscharen, vorne weg geht ein starker Engel, links und rechts sind starke, mächtige Engel und dann die ganze Armee und Armada Gottes. Und du bist innen drin und du gehst und Herr, ich habe Angst, wie geht's weiter? Du müsstest dich nur mal sehen mit den Augen des Geistes, was für ein Berg voll feuriger Ross um dich ist, wenn du zum Arzt gehst und wenn du ins Gefängnis gehst, wenn du zu deinem Chef vorpirschst und wenn du mehr Gehalt haben möchtest, du solltest nur wissen, wie mächtig doch der Herr ist. Wenn du unterwegs bist, da irgendwo einen Antrag zu stellen, dann musst du nicht, bitte helfen Sie mir. Nein, du darfst auftreten wie ein König, weil Gott mit dir ist und seine ganze Armada mit dir ist. Und seine ganzen Schiffe und Panzer und seine ganzen Generäle, weißt, dich umgeben, nicht nur normale Soldaten, Fußsoldaten, Generäle begleiten dich. Halleluja. Die was verstehen von ihrem Handwerk. Nicht nur so Rekruten, die gerade einberufen worden sind bei der letzten Mobilmachung. Halleluja. Gott stellt sich neben dir und vor dir, und er ist dein Schutz und Schild und so weiter, und er fängt alles ab, was auf dich so anprallen sollte. Er fängt dich ab, wenn du stolperst, und du kannst nicht tiefer fallen als in die Hand Gottes. Und du, dieses, was ich gelesen habe vom Volk Israel, so wie Adler ihre Jungen das Fliegen lehrt, der Herr lehrt dir das Leben, der Herr lehrt dir das Glauben. Er schmeißt dich aus dem Nest, schmeißt dich aus allen Sicherheiten raus, nimmt dir alles, was du hast, dir weg. Und dann sagt, flattere jetzt mal. Herr, ich habe das noch nie gemacht. Aber der Herr sagt, die sind schon inzwischen Federn gewachsen. Du hast schon was dran. Jetzt probier's mal. Flattere mal ein bisschen. Und dann schubst er dich. Und du wunderst dich, lieber Gott, so grausam kannst du sein. Nein, das ist Liebe. Das, was du als Grausamkeit manchmal in deinem Leben empfindest, als Probleme und Schwierigkeiten in deinem Leben empfindest, das ist nicht Grausamkeit, das ist die Liebe Gottes. Halleluja. Du wirst rausgeschoben. Aber weißt du, was der Heiland macht? In dem Augenblick, wo du rausfliegst, stürzt er im Tiefflug, geht der Herr im Tiefflug und fängt dich unten ab. Aber weißt du, da, mein Gott, mein Gott, mein Gott, ich kann es nicht, es geht nicht, ich schaff's nicht. Nein, mit deinem Gott fliegst du plötzlich. Plötzlich übernimmt die Aerodynamik deine paar Federchen und du wirst getragen. Oh, wunderbar. Und dann wirst du selbstsicher und dann fällst wieder. Aber der Herr begleitet dich. Der Herr begleitet dich, bis du das Ziel erreicht hast, bis du wieder in deinem Horst zurückgekommen bist, da wo du hingehörst. Das ist Gott. Er erlaubt Dinge, dass in deinem Leben Dinge passieren. Er lässt dich gehen und es guckt darauf, dass du nicht zerbrichst und dass du nicht scheiterst. Brüder und Schwestern, ich muss euch eine Botschaft sagen. Verzeiht mir, ich weiß nicht, wem das alles gilt, aber irgendjemand gilt. Und Gott sagt, wenn du mir vertraust, du wirst nicht scheitern und du wirst nicht zerbrechen. Du wirst nicht zerbrechen. Gott stellt sich als Schild zu dir und bei ihm prallt alles ab. Die ganzen feurigen Pfeile sind bei dir wirkungslos. Der ist dein Schirm. Gott ist in deiner Gefahr, in deinem Tod, in deiner Not, in deinem Leid, in deiner Angst, in deiner Ohnmacht, in deinem Elend. Überall bist du, Herr. Gibt es einen Platz, wo du nicht sein könntest? Und Gott überlässt dich nicht deinem Schicksal. Die Banken überlassen dich jetzt deinem Schicksal. Gucken Sie, wie sie zurechtkommen. Die fragen nicht mehr, wo du dein Geld herkriegst, deine Rente. Und viele Amerikaner haben ihre ganze Lebensversicherung, ihre ganzen Renten, alles, worauf sie gespart haben und abgespart haben, von dem Mund sich nichts gegönnt. Jetzt ist alles futsch. Jetzt können sie in den Himmel gucken und auf die Wolken schauen. Leute, wir werden betrogen, wenn wir nicht auf den Herrn schauen. Und es gibt genug Betrüger in unserer Umgebung, die nur darauf lauern, diese Berater. Gott ist bei dir. Ein Wort, das Gott mir heute Morgen auch noch gegeben hat. Ich habe heute Morgen manche Sachen geändert von dem, was ich sagen wollte. In Jesaja 59, Vers 19. Jesaja 59, Vers 19. Der Feind kommt wie eine reißende Flut, die der Sturm herantreibt. Und das ist in der Welt, das geschieht draußen in der Welt. Der Feind kommt wie eine reißende Flut. Satan kommt wie eine Tsunami-Flut. Zuerst zieht sich alles zurück, das ist die Stille vor dem Sturm. Geht alles zurück, du denkst, ja, guck mal, das Meer verschwindet. Und es wird kein Meer mehr sein. Und so weiter. Und jetzt kommt dann diese Tsunami-Geschichte ganz neu nach vorne. Und zwar mit so einer Wucht. Der Feind kommt wie eine rasende, reißende Flut. Aber Gott sagt, ich halte es alles zurück von dir. Du kannst mit Gott gegen eine Mehrheit stehen und gegen die Masse, gegen diesen ganzen Strom. Der Feind kommt und der Herr sagt, und dich soll es nicht treffen. Dich soll es nicht treffen, diese gewaltige Erschütterung, die vor der Tür steht. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt und ich bin größer als alle Gewalt und alle Mächte, größer als der Tod. Und du solltest vor dem Herrn heute stehen und sagen, Herr, ich schaue auf dich und wenn ich dich sehe, fürchte ich mich nicht. Jesus sagt, wer meine Worte hört, Matthäus 7, 24, und tut, nicht nur hört, bitte hör auf nur zu hören, tu es auch. Vom 10. habe ich gesagt, tu es auch. Nicht nur, dass du hörst, tu es auch. Wer diese meine Worte hört und tut, der baut sein Haus auf dem Fels. Der Sturm kommt, diese reißende Flut kommt, aber sein Haus bleibt bestehen. Wer diese meine Worte hört und tut, auch meine Worte hier, ich diene ja als Gottes Diener, ist es wichtig, dass du dich fragst, auf welcher Ebene baust du heute Morgen? Auf welcher Ebene? Auf die höhere Ebene, auf die Ebene Gottes oder auf diese Talebene? Bist du ein Talschleicher oder Bergsteiger? Auf welcher Ebene baust du dein Leben? Die Winde werden kommen, die Winde werden nicht verschonen. Und ich sage dir eines, der Teufel ist auf die Erde geworfen. Der geht ins Tal, der sucht immer den Weg des geringeren Widerstandes. Die ganzen Tiefbauern, die werden große Probleme bekommen. Die ganzen Talmenschen, die so ein einfaches, schönes, schlichtes, süßes Leben erträumt haben. Und nun, liebe Seele, hab Vorrat für viele Jahre. Heute Nacht wird deine Seele gefordert. Und das wird es sein, was du bereitet hast. All die, die nur die Talebene gewählt haben, die werden Verluste hinnehmen. Alle, die das schnelle Geld machen wollten, die werden Verlust hinnehmen. Die diese großen, hohen Zinsen und Dividenden haben wollten, die werden Verluste hinnehmen. Talebene. Lieber, du kriegst nichts und du behältst dein Geld noch, anstatt dass du dein Geld da irgendwo in welche Aktien investierst, die nichts bringen und dann dieses Fiasko erlebst. Nur diejenigen, die auf eine höhere Ebene ihr Haus gebaut haben, auf einem höheren Level, die werden es erretten und in Sicherheit bringen. Deshalb sei sicher und sei sicher, dass das jetzt in diesem Tal was los ist. Und ist es in diesem Tal, wo die Nationen und Völker versammelt sind, alle globalisiert worden sind, in diesem Tal, da ist der Teufel jetzt hineingekommen. Und wehe den Menschen, die auf dieser Erde wohnen. Wehe den Menschen. Es wird Harmagedon werden. Harmagedon. Und sei sicher, Satan wird gegen dich antreten als nächstes, nachdem das Tal fertig ist, denn auch gegen das Haus, der auf dem Fels gebaut wurde, auf einer höheren Ebene, auf einem anderen Level gebaut worden ist, auch das Haus hat Stürme aushalten müssen, sogar noch größere Stürme als die da unten im Tal. Je höher ein Berg ist, desto mehr Stürme sind oben auf dem Berg. Ich weiß nicht, ob du das schon entdeckt hast, also steig je höher und da hast du umso mehr Stürme. Auch, und jetzt, nachdem das Tal erledigt ist, nachdem hier die ganzen Talschleicher liquidiert sind, und die jetzt das schöne, leichte Leben geliebt haben, die sind jetzt fertig, ihre Häuser sind zusammengeklappt wie Kartenhäuser. Dieser Domino-Effekt, das passiert hier. Ein Haus nach dem anderen geht flöten, ein Vermögen nach dem anderen geht den Bach hinunter. Und jetzt kommt, weil der Teufel nichts mehr zu tun hat, jetzt geht er auf die los, die etwas höher wohnen, die auf einer anderen Ebene sind. Und jetzt sucht der Teufel bei den Kindern Gottes Zuflucht. Und er will das haben, was die Kinder Gottes haben, das möchte er auch an sich reißen und so weiter und versucht auf unsere Ebene zu kommen und uns dort zu erreichen. Und er wird bei uns ankommen mit bösen, giftigen Worten, mit Lügen, mit Verleumdungen, wird versuchen uns zu erschüttern, zu erschrecken, was das auch immer ist und so weiter, damit wir ja schnell abhauen und damit er unsere Wohnung zunichte machen kann, damit unser Haus rauben kann. Und du siehst, Amerikaner, wie viele Gebetsanliegen bekomme ich, tausende von Scheiben von USA und sonst weiter. Unser Haus ist zu verkaufen, wir haben keinen Käufer und wir wissen nicht, wie wir das bezahlen können und so weiter. Lauter Katastrophen. Der Teufel hat jetzt die Häuser der Kinder Gottes in USA abgesehen. Und die haben es am Glauben gekauft, die wollten nur ruhiges Leben, Familienleben haben. Aber ein Haus, jemand schreibt, ich wohne jetzt im Auto, ich habe jetzt keinen Platz, das Einzige, was mir noch übrig geblieben ist, das Auto und wir schlafen jetzt im Auto und das Wetter ist hier gut, wir können hier im Zelten schlafen, wir haben unser Haus, wir haben alles verloren. Und das ist, wie der Teufel arbeitet, die Häuser der Kinder Gottes werden geraubt. Das Haus, das auf dem Fels gebaut wurde, das im Glauben gebaut wurde und so weiter. Aber wenn du das richtige Fundament hast, dann kann er rütteln und schütteln, so viel er will, der beißt sich die Hörner aus oder die Zähne aus. Du brauchst ein gutes Fundament. Wer diese meine Worte hört und tut. Hör Gottes Wort heute Morgen. Und er wird dich nur erschrecken und schocken, aber er wird dich nicht vertreiben können. Aber er versucht mit allen Mitteln. Aber du bist auf einer höheren Ebene und du hast Wurzeln, tiefe Wurzeln in Gott. Und er wird dich nicht erreichen können. Dich soll es nicht treffen, weil Gott bei dir ist. Weil du auf Gott gehört hast. Und wenn du auf Gott hörst, wird Gott auch dir helfen und beistehen in deiner Not. Gottes Wille für dich ist, dass du sicher bist wie ein Löwe, steht mal in der Bibel. Sprüche 28,1. Wer Gott missachtet, der ergreift die Flucht, obwohl ihn niemand verfolgt. Wer aber Gott gehorcht, fühlt sich sicher wie ein Löwe. Hast du schon mal einen Löwen gesehen, wenn er Mittagsschlaf macht? Lass die kleinen Löwchen da springen. Wenn du Gott vertraust, bist du sicher wie ein Löwe, denn du bist der König. Du bist der König der Tiere. Da wackelst du ein bisschen mit dem Schwanz, verscheuchst deine Fliegen da und du bist sicher wie ein Löwe. Du jagst! Kinder Gottes, wir sollten nicht gejagt werden, sondern wir sollten jagen. Das ist unsere Bestimmung. Aber Bedingung ist, wenn du mir vertraust. Wenn du mir vertraust. Wenn du mir vertraust. Der Gottlose, das sind Menschen, die Gott verlassen hat oder die Gott verlassen hat, also nicht, du kannst Gott verlassen, Gott kann die Menschen verlassen, weil die nicht mit Gott folgen und gehen. Und dann lese ich weiter in Sprüche 13, 21, Unheil verfolgt den Sünder, also Unglück verfolgt den Sünder und Krankheit verfolgt den Sünder und alles, was verfolgt den Sünder. Aber der, der gottesfürchtig ist, der dem Herrn vertraut, der ist sicher wie ein Löwe, der ist überall Herr der Lage, hat alles im Griff, überall bewahrt die Übersicht, bist sicher wie ein Löwe und du merkst, wenn die Beute kommt. Die Voraussetzung ist, du darfst kein Sünder sein und sich an dem Herrn festhalten. Einfach deine Hilfe, deine Stärke im Herrn suchen und nicht in den Menschen und auch nicht in dir selber an sein Wort festhalten. Weil du mein Wort bewahrt hast, will ich dich bewahren vor der Versuchung, die über die ganze Erde gehen wird. Wir müssen nur an der Führung Gottes festhalten, an die Information des Herrn, an der Vision, an der Erkenntnis, an der Überzeugung, die Gott uns gegeben hat, an die Geschwister, die schon vorausgegangen sind, die schon den Weg gegangen sind, die schon an dem Herrn sich festgehalten haben, die aus der Quelle des Lebens geschöpft haben, dann bist du sicher wie ein Löwe. Nur Gott vertrauen. Der Herr ist meine Stärke, meine Kraft, sagt der Beter immer wieder in der Bibel. An dir will ich meine Stärke offenbaren, hat Gott sogar einmal gesagt, an dir, Johannes Matthäus, an dir, wie du auch immer heißt, an dir will Gott seine Stärke offenbaren. Gott ist unsere Stärke, unsere Kraft. In dir sind alle meine Quellen, sagt der Psalmist. An dir will ich meine Stärke offenbaren, an dir will ich zeigen, was ich kann. Das war im Angesicht meiner Feinde deckt er den Tisch und so weiter. An dir will ich zeigen, was die Treue vermag, wenn du treu zu mir bist. Gott ist unsere Stärke. Unsere Kraft. Und weißt, an dir zeigt Gott, was das Feuer nicht kann. Das Feuer kann dich nicht verbrennen und die Löwen können dich nicht fressen. An dir will Gott zeigen, wie die Fesseln abfallen, die die Menschen dir auferlegt haben, die ganzen Beschränkungen und Begrenzungen. Da kommst du aus dem Feuerofen raus und sagst Halleluja, kannst die Hände hochheben. Da kommst du nicht so gebunden oder wenigstens die Hände davor, das machen sie meistens nicht, aber meistens sind die Hände auf dem Rücken gebunden, gefesselt. Du kommst raus und preist den Herrn. Und deshalb ist ein wichtiges Zeichen der Erlösung der Kinder Gottes, wenn sie keine Fesseln mehr haben, keine Verklemmung mehr haben, nicht mehr komisch sind und nicht mehr falsch gelagert sind, die preisen den Herrn mit emporgehobenen Händen. Die preisen den Herrn in Freiheit. Weißt du, du wirst in den Hochkirchen wirst du kaum finden, du wirst kaum sehen, dass man die Hände im Gottesdienst aufhebt. Gehen wir doch in eine große Kirche da, hier im Dom und so weiter, und warte, bis da jemand die Hände hochhebt. Die fallen in Ohnmacht, wenn du die Hände hochhebst. Oder denken, da ist ein Terrorist da. Aber weißt du, aber hier, wir haben den Herrn da. Halleluja. Und wir heben im Namen des Herrn unsere Hände. Und Paulus sagt, ich will, dass die Männer und die Schwestern dürfen es mit dazu machen, das schadet gar nicht, an allen Orten heilige Hände aufheben. Ich habe festgestellt, wenn ich bete, und manchmal habe ich Probleme, mir verschlägt die Sprache, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal habe ich Dinge, mit denen ich nicht fertig werde und überlege, was soll ich sagen, meistens weiß ich nicht, dann ist nicht mal Zungengebet mehr was, dann mache ich nur einfach, ich hebe meine Hände auf und in dem Moment, wo ich meine Hände erhebe, spüre ich, eine Kraft geht von ihm aus, denn ich berühre den Himmel. Meine Hände sind über mir, meine Hände, die berühren nicht nur meinen Verstand, nicht nur meine Sinne, meine Hände berühren den Thron Gottes. Die Herrlichkeit des Herrn. Deshalb, ich strecke meine Hände, weil ich den Thron Gottes berühren will. Und wenn du nicht mehr weiter weißt, streck die Hände aus. Wir haben im Süddeutschland einen Geschäftsmann gehabt, der war pleite. Und der hat, was weiß ich, Metall produziert. Die ganzen Lagerhallen waren, also das war vor 20 Jahren oder mehr. Und er konnte nicht verkaufen. Und dann haben wir gebetet und habe ich gesagt, wir wollen einander segnen, ich will dich segnen. Und dann bin ich durch die Firma, da lauter alles gestapelt, Ware, die produziert wurde und die Käufer nicht gekommen sind und nicht gekauft haben. Und weißt du, was wir gemacht haben? Wir sind durch die Lagerhallen gegangen und haben gesegnet. Wir segnen diese ganzen Bottiche, wir segnen die ganzen Behälter, die voller produzierter Ware, perfekter Ware, guter Ware sind, aber kein Käufer da. Da haben Leute bestellt und nicht abgeholt und jetzt sitzt er da, Kredit genommen und kann es nicht bezahlen. Und wir haben gesegnet. Keine 14 Tage später kommt ein Anruf aus Spanien und sagt, wissen Sie, wir haben gehört, Sie produzieren diese und diese Ware. Haben Sie noch was auf Lager? Wir brauchen dringend. Und zwar nicht erst irgendwann, sofort. Du siehst, wie Gott wirkt. Du musst nur deine Hände ausstrecken und segnen. Und er sagte, kein Problem für mich. Wir haben genau das Produkt, das Sie es brauchen und so weiter. Das liegt da und so weiter. Sie können sofort haben. Und zwar sofort. Du siehst, wie Gott wirkt. Du musst nur anfangen, dein Haus zu segnen. So ausstrecken die Hände. Das gibt Impulse. Da strahlt was aus. Kraft liegt nicht in Gottes Händen, sondern in deine Hände. Und euch ist gegeben alle Gewalt, um diese Mächte der Finsternis zu vertreiben. Sorgengeister, Pleitengeister und welche Geister auch immer. Denn dein Feind ist entwaffnet. Wenn Gott deine Stärke ist, warum dann nimmst du so viel Achtung und beachtest und so weiter den Feind und so weiter? Preise Gott. Preise Gott. Du musst größer sein als der Teufel. Und wenn du deine Hände hochhebst, bist du größer als der Teufel. Ich habe in der Schweiz einen Bruder, der ist Jäger, der geht nach Kanada Bären schießen. Und in aller Liebe, das Tierschützer müssen weghören, da schießen Bären ab. Aber ich sage, aber was machst du, aber wenn der Schuss nicht durchgeht? Oder was machst? Dann sagt er, weißt du, ich muss meine Hände hochstrecken und ich muss größer sein als der Bär. Der Bär stellt sich auch auf die Füße, aber ich muss irgendetwas haben, ich muss größer sein als der Bär. Du musst größer sein als der Bär. Du musst größer sein als dein Problem. Du musst größer sein als der Löwe. Und wir haben Respekt. Und du sollst dein Haupt erheben. Weißt du, wenn du so kommst, kein Wunder, dass du eine Ohrfeige nach der anderen einsteckst. Wenn du so kommst und niedergebrückt und niedergeschlagen hast, wir können nicht, wir sind nichts, wir schaffen es nicht und so weiter. Kein Wunder, dass Probleme dir nachlaufen. Denn wir wollen ja zu diesen Schwächlingen. Aber die Bibel sagt, erhebt euer Haupt, denn eure Erlösung naht sich. Größer sein. Größer sein als die Probleme. Streck dich. Und vielleicht stellst du dich noch auf den Zehen, wenn es nicht anders geht. Oder steigst du auf den Stuhl. Haben wir alle schon gemacht. Aber du sollst dich über deine Feinde erheben. Über deine Schwierigkeiten erheben. Wie man das macht, ist deiner Fantasie überlassen. Jesaja 54, 17. Wenn du dich erhebst, unterstützt dich Gott. Jesaja 54, 17. Keine Waffe, die man gegen dich geschmiedet hat, wird Erfolg haben. Und jede Zunge, die man gegen dich spricht, diese ganzen Großmäuler, wird Erfolg haben, die dich verdammt, wird keinen Erfolg haben die und nicht durchkommen und wird nicht recht bekommen. Keine Waffe, die man gegen dich schmiedet. Und wie viele Waffen sind gegen dich schon geschmiedet worden? Keine Zunge wird was ausrichten können. Der Feind ist entwaffnet, wenn du die Waffen Gottes einsetzt. Und die Waffen Gottes sind nicht fleischlicher, menschlicher Art. Weißt du, da kommst du nicht mit Maschinengewehr und Dolch und Knüppel. Diese Waffen kannst du alle vergessen. Du brauchst Waffen des Geistes. Emporgehobene Hände. An allen Orten, egal wo du hinkommst. Heb deine Hände hoch und segne. Segne einfach die Situation. Und du wirst Wunder erleben. Wenn Gott der Herr mit dir ist, dann müssen deine Feinde vor dir zittern. Und die können sich nicht mehr mit dich beschäftigen, sie müssen fliehen, wenn Gott mit dir ist. Denn du bist unter dem Schutz Gottes. Auch die ganzen Flüche können nichts mehr ausrichten. Die ganzen Mäuler, was sie da verschworen haben, was sie sich vorgenommen haben und so weiter. Denn du stehst unter dem Segen. Wenn Gott dich segnet, die können schimpfen, so viel sie wollen. Kein Fluch wird bei dir greifen und wirken. Denn du bist auf einer anderen Ebene. Von Gott umgeben. Solange du in der Hand Gottes bist, bist du auch gesegnet. Du musst ja gar nicht große Gefühle haben. Ich bin in der Hand Gottes. Ich bin Kind Gottes. Und solange Gott gut zu dir ist, solange wirst du auch Erfolg haben, Sicherheit sein, Frieden haben, glücklich sein und so weiter. Solange du nur weißt, ich bin in Gott. Und Gott ist in mir. Ich bin erlöst. Die ganze Sache ist Gott übergeben. Das hat er in seine Hand genommen. Wenn du weißt, Gott ist das Haupt meines Lebens, meiner Gemeinde, unserer Gemeinde hier. Ich bin nur Glied an seinem Leibe, von ihm geht alles aus. Er kontrolliert alles, er bestimmt alles. Es geht alles vom Kopf aus. Nicht von mir. Ich funktioniere nur. Du funktionierst nur. Wir funktionieren nur. Die Impulse, die Inspiration, das ganze Gute geht von ihm aus. Mein Kopf sagt, Hand hoch, preise Gott. Und das, was er euch sagt, das tut. Er ist der Herr aller Dinge. Jesus ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt der Gläubigen. Er ist, was alles kontrolliert und beherrscht. Er ist der Herr des gesamten Kosmos, nicht nur dieser Welt und nicht nur der Gemeinde und nicht nur dein Herr. Er ist der Herr des gesamten Kosmos. Und das haben wir bisher noch nicht ermessen und errechnet, wie groß der Kosmos ist. Und weil deshalb, du bist sicher in seinen Händen. Jesus sagt, niemand wird euch aus meinen Händen reißen. Gott wird dich nicht fallen lassen, Bruder, Schwester, wer du auch immer bist, egal was passiert. Jesus ist stärker als der stärkste Antichrist, den es je gegeben hat. Jesus ist stärker als der stärkste Antichrist. Er ist das Lamm Gottes, das, weißt du, dieses Lämmchen. Und das Lamm ist würdig zu nehmen, Lob, Dank und Preis. Das Lamm öffnet die Siegel, das Lamm ist es. Ganz dem Lamm vertrauen. Noch ganz schnell ein paar Gedanken aus dem Alten Testament. 5. Mose 8, Vers 2 und 3. Da heißt es, Gott führte Israel durch die Wüste. Und weißt du, wie Gott Israel durch die Wüste führte? Hier in der Wüste bekamen sie die Offenbarung. Hier in der Wüste bekamen sie die Stiftshütte. Hier in der Wüste bekamen sie das Gesetz. Hier in der Wüste kamen sie zum lebendigen Glauben, was sie in Ägypten hatten, was nur Aberglaube. Hier wurden sie zu einem Volk, zu einer Nation. Hier begann ein neues Leben. Hier bekamen die Israeliten eine neue Identität in der Wüste. In der Wüste. Und Gott führte sein Volk durch die Wolke. Die Wolke hat sie eingehüllt. Manche Künstler malen da nur so einen dünnen Faden, so einen Rauchschwaden. Nein, die Wolke hat sie eingehüllt. Sie waren alle in der Wolke eingehüllt, heißt es an einer Stelle in der Bibel. Die Wolke hat sie umgeben, die waren praktisch nur im Nebel. Im Nebel Gottes. Und dieser Nebel Gottes war die perfekte Klimaanlage. Tagsüber als Kühlung, Wasserwolke und so weiter. Und nachts als Feuerwolke. Also die hatten perfektes Klima. Die waren eingehüllt in der Wolke. Eingehüllt in dem Segen. Eingehüllt in der Herrlichkeit. Und kein Feind. Und solange Israel unter der Wolke war, hat kein Feind getraut, sich Israel anzugreifen. Und solange du unter der Wolke der Herrlichkeit Gottes bist, traut sich kein Teufel, wie stark er auch sein mag, dich anzutasten. Solange sie unter der Wolke waren, hat kein Problem, keine Hitze und keine Kälte sie getroffen. Solange sie unter der Wolke waren, hatten sie immer Orientierung in ihrem Leben. Solange sie unter der Wolke waren, konnte sie niemand behindern und verfluchen. Da konnten die professionellsten Flücher kommen. Dieser Biliam konnte nichts ausrichten, dass ich selbst verflucht sogar. Aber da konnte nicht Israel verfluchen, weil Israel unter der Wolke war. Solange Israel unter der Wolke war, da war kein Schwacher und kein Gebrechlicher unter ihnen. Die Kleider wurden nicht verbraucht, die Schuhe nicht durchgelaufen, keiner hat den Fuß gebrochen und war verstaucht. Und solange sie unter der Wolke waren, kamen sie zu einer neuen Blüte, zum neuen Leben in Gott. Und heute will Gott dein Leben zu neuer Blüte bringen. Halleluja. Heute Morgen will Gott dein Leben zu neuer Blüte bringen. Komm zum Schluss. Jesaja 43, Vers 18. Das ist das Letzte, was Gott mir hier weitergegeben hat für dich und mich und uns als Gemeinde. Gott sagt hier, gedenket nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt es doch nicht. Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Ich fange jetzt was Neues an. Lass Gott gut zu dir sein. Und er wende sich wieder dir zu, nach Jesaja 51, Vers 3. Aus den Trümmern lässt er Neues entstehen. Das verwüstete Land macht er zu einem Gottesgarten. Und es wird blühend und fruchtbar wie das Paradies. Freude und Jubel werden dort erschallen. Und man singt Danklieder dem Herrn. Jesaja 51, Vers 3. Gott lässt es dir gut gehen. Also Gott bringt dich wieder in Form. Deine Wüste, deine Wildnis, dein Chaos soll ein Garten Eden werden. Du musst vorstellen, deine Messi-Wohnung, die wird durchgeputzt, tapeziert, neu gestrichen, vergoldet sogar alles. Und du darfst wieder neu einziehen. Oh, bin ich im Urlaub jetzt? Wenn du Gott richtig folgst, ist dein Leben wie im Urlaub. Du brauchst gar keinen Urlaub mehr. Alles, was nicht von Gott kommt, ist eine künstliche Befruchtung oder Befeuchtung in der Wüste und das ist sehr kostspielig, mühsam und anstrengend. Aber wenn Gott dafür sorgt, dann blüht es von selbst. Gott sagt, ich will dafür sorgen. Psalm 107, Vers 4. Die einen irrten umher in wegloser Wüste, fernab von jeder bewohnten Gegend. Sie wurden gequält von Hunger und Durst und hatten alle Hoffnung aufgegeben. Ihre Seele kämpfte in ihnen und da schrien sie zum Herrn in ihrer Not. Und der Herr rettete sie aus der Todesangst. Er brachte sie auf den richtigen Weg und ließ sie zu menschlichen Siedlungen finden, zum menschlichen Leben wieder zurückfinden. Sie irrten umher. Sie irrt noch mehr. Gott will dich wieder zurückbringen. Und deshalb auch dieser Gottesdienst, deshalb auch diese Predigt heute. Sie irrten umher in der Wüste. Du bist auch in so ein Wüstenleben hineingeraten. Du fragst dich, wie komme ich da nur raus? Es gibt keinen Weg. Und weißt du, wenn du einmal die Orientierung verloren hast, hast du sie verloren für den Rest. Da kannst du drehst dich nur im Kreis. Und immer wieder, mir ist auch schon mal passiert, da immer an der gleichen Stelle rausgekommen. Da war ich ja schon mal. Und so, da war ich schon mal. Wenn du deine Orientierung verloren hast, dann bist du schon mal da gewesen, aber sonst nicht mehr. Aber Gott will dich zum Ziel bringen, zu einer menschlichen Siedlung. Und Jesaja 55, Vers 7, wer umkehrt und zum Herrn kommt, den wird er wieder aufnehmen und ihn überschütten mit Güte und Erbarmen. Wer zum Herrn umkehrt, heute, nicht im Kreis marschieren und nicht seinen Dickkopf durchsetzen, sondern zum Herrn umkehren, den wird er überschütten mit Güte und Erbarmen. Willst du überschüttet werden? Komm mal her, ich überschütte dich. Du wirst ja überschüttet werden. Weißt du, was das bedeutet? Du bist spitschnass, aber noch mehr als von diesem Wasser. Du wirst mit ganzem Kübel überschüttet, noch mehr von der ganzen Herrlichkeit. Ich will dich überschütten mit Güte und Barmherzigkeit. Diese Wolke will dich einhüllen. Das war 55, Vers 7. 55, Vers 7. Gott überschüttet die Seinen mit Güte und Erbarmen. Bist eingehüllt in diese Herrlichkeit. Und weißt du, was das bedeutet, eingehüllt in seine Herrlichkeit? Wenn du als Autofahrer bist und du manchmal so vielleicht im Herbst oder im Frühjahr ein ganz dichter Nebel ist, du siehst gar nichts, dann kannst du nur noch Kopf rausstrecken und den weißen Strich auf der Straße sehen und suchen, wenn es einen gibt und so weiter. Du siehst nicht einmal, was davor ist und du bist eingehüllt in der Herrlichkeit, du siehst nur noch dich und sonst niemand und du bist eingehüllt in diese Wolke der Herrlichkeit, du siehst gar nichts. Kannst alle Scheinwerfer einschalten, so stark du willst. Je mehr du einschaltest, desto weniger siehst du von Scheinwerfern. Und so weiter. Und dann brauchst du nicht das. Und so weiter. Der Herr sagt, ich will dich einhüllen von Barmherzigkeit und Güte. Und dann siehst du nur noch den Segen Gottes. Du siehst das Manna, was dir gerade vor die Füße liegt. Du siehst nur gerade, was vor der Hand dir kommt. Und das ist der Segen Gottes, wenn dich einhüllt. Da brauchst du nicht mehr. Dann siehst du nicht die Fehler, da siehst du nicht die Pannen, da siehst du nicht die Pleiten, da siehst du nicht die Katastrophen, da siehst du nicht den Antichristen, da siehst du nicht den Hinz und Kunz und Müller und Meier, da siehst du nur noch die Herrlichkeit Gottes, eingehüllt von der Herrlichkeit Gottes. Das ist das Leben eines Christen, eines Gläubigen, eines echten Gläubigen. Nicht nur Mitläufer, sondern du bist eingehüllt. Da lebst du wie ein Blinder. Und du nimmst es aus der Fülle und du weißt nicht, wie kommt es, bringt das nächste Gefäß und das Öl hört nicht auf, bis das letzte Gefäß, leere Gefäß gereicht worden ist. Eingehüllt von seiner Herrlichkeit. Und das ist mein Gebet in dieser Endzeit, in dieser Notzeit, in dieser Drangsalszeit, in dieser Trübsalszeit. Herr, lass deine Kinder eingehüllt sein in der Herrlichkeit Gottes, in dieser Wolke. Das, was Israel 40 Jahre begleiten konnte, das kann dich wenigstens einen Tag begleiten. Das kann dich wenigstens eine Stunde begleiten. Das kann dich wenigstens eine Minute begleiten. Und schon eine Minute, wenn du das erlebst, die eine Minute Gegenwart Gottes. Herr, keine Probleme. Ist es nicht schön? Keine Sorgen, ich stehe da, ich sehe diese Feinde nicht, die mich abschießen wollen und der Feind sieht dich nicht, der kann schießen, so viel der will. Da schießt er auch Spatzen mit Kanonen. Also der erreicht nichts. Also der Feind, wenn du eingehüllt bist in der Herrlichkeit Gottes, schießt der Feind daneben. Kommt bei dir nichts an und dich sollst nicht treffen. 1000 auf der und 10.000 auf der anderen Seite, dich sollst nicht treffen. Eingehüllt von der Herrlichkeit Gottes. Ich möchte das, mein Gebetsanliegen. Herr, ich möchte in dieser Zeit, 2009, alles was kommt, eingehüllt, wenn ich in meiner Firma bin, in meiner Arbeit bin oder wo ich auch immer bin, in der Schule bin, ich möchte eingehüllt sein von deiner Herrlichkeit. Eingehüllt. Und wenn ich hingehe, geht meine Herrlichkeit, deine Herrlichkeit mit mir und ich bin begleitet von der göttlichen Herrlichkeit. Weißt du, so einen richtigen ganze Armada, eingehüllt. Eingehüllt, du siehst nichts. Und es ist schön, dass du nichts siehst. Kannst dich auch nicht ärgern. Die Herrlichkeit Gottes nimmt jede Wut, jede Neid, jede Eifersucht. Kannst du auch mit dem anderen nicht messen, denn du siehst den anderen gar nicht. Du bist so eingehüllt von der Herrlichkeit Gottes, dass der andere dir gar nicht auffällt. Jeder schaut nur noch auf den Herrn. Lass uns aufstehen und lass uns in die Herrlichkeit Gottes gehen. Eingehüllt sein in der Herrlichkeit Gottes. Ein fantastisches Leben wartet auf dich und mich. Und wir sollten uns einladen lassen. Und der Herr sagt, seht und schmecket, wie freundlich er doch ist. komm herzu. Und er ist für die, die keinen Retter haben, keinen Helfer haben, keinen Beistand haben, er ist für sie ein Helfer. Und er will dich einhüllen heute. Du sollst eingehüllt werden, eingenebelt werden von der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Und er sagt, ich komme da gar nicht mehr raus. Ich will gar nicht mehr raus. Ich bin eingehüllt in der Herrlichkeit Gottes. Und ich bleibe in der Herrlichkeit Gottes. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Preis Gott. Lass uns singen. Was haben wir denn?